Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer oder diesmal wieder mein Podcast Buddy Tobias. Hier ist nichts vorhersehbar mehr. Tobias, wie geht's dir?
gut, Peter. Alles klar bei dir?
Jo.
Ja, heute haben wir zu Gast Michael Schenkel und Michael Schenkel ist ein echter Marketing-Experte und im Marketing muss man natürlich viele Entscheidungen treffen. Und wie trifft man im Marketing Entscheidungen? Kennzahlen. Peters Herz geht auf, ich mit dem Bauchgefühl, naja, schauen wir mal, seid gespannt, wie Kennzahlen und Entscheidungen zusammenhängen.
Auf jeden Fall wird wieder gegrillt. Also ich lasse Michael nicht vom Haken, aber man kann schon sagen, er hat gute Antworten am Start.
Absolut, absolut, hat sich wacker geschlagen. Michael, wir können jetzt leider keine Kennzahl für deine Entscheidung. Musst du aus dem Bauch raus entscheiden, bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an? Ja, herzlich willkommen, Michael, bei uns im Podcast bei Kopf und Bauch. Ich kenne den Michael, weil ich für den Michael bei T2 Informatik schon 2-3 Artikel für den besten Blog aller Zeiten geschrieben habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie der sich mittlerweile nennt. Blog für Menschen in Unternehmen, Michael, ist das richtig?
Ja, im weitesten Sinne.
Blog für Menschen.
Blog für Menschen. Also viele spannende Themen. Das packen wir auf jeden Fall schon mal in die Shownotes. Da lohnt es sich drin zu stöpern.
Ja.
Und ich war vor einem unserer Entscheidungsworkshops, habe ich Michael auf einen Kaffee in Berlin getroffen. Unser erstes Treffen im Real Life. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir hier über unser Thema Kennzahlen und Entscheidungen sprechen können. Also nochmal herzlich willkommen, Michael.
Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
Sehr schön. Siehst du, da entsteht doch mal was Gutes, wenn du auf mich warten musst, ne, Tobias? Du hast ja die Zeit in Berlin, als du auf mich gewartet hast, einfach verbracht und hast mich ja gleich noch mal für unseren Podcast verpflichtet. Also
siehst du mal, wie committed ich zu Kopf und Bauch bin, ey.
Ja, sehr gut.
Gut.
Ja, perfekt.
Und dann waren wir noch in so einer bayerischen Kneipe. Oh, oh.
Auch noch. Ey, perfekt.
Ja, das ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen mit der bayerischen Kneipe. Der Michael hat gemeint, ich fühle mich sonst nicht zu Hause in Berlin.
Genau.
Gut, jetzt wollen unsere Gäste ja, unsere Hörer, unsere Gäste auch immer noch ein bisschen besser kennenlernen und diese Freude überliegt unserer KI Ada und wir machen eine kleine Entweder-oder-Schnellfragerunde, um auch deine Spontanität und Entscheidungsfähigkeit zu testen, Michael. Bist du bereit?
Ja.
Gut, Frage Nummer 1, Kopf oder Bauch?
Kopf.
Frage Nummer 2, Hertha BSC oder Bayern München?
Bayern München. Hertha BSC. Oh Gott.
Frage Nummer 3. Google oder Bing?
Google.
Frage 4 lautet, New York oder griechische Inseln?
New York.
Und Frage Nummer 5. Andy Warhol oder Keith Haring?
Keith Haring.
Tja, ich würde mal sagen, Peter, hast du mitgestoppt?
Das ging fix, ne? Das war vielleicht die schnellsten.
Ja, bis auf die Kopf- oder Bauchfrage.
Ja, die schnellsten 5. Ja, na gut, bis das im Kopf ankommt, dass er mal im Kopf sagen muss, dauert es ja auch ein bisschen. Bauchentscheidungen sind schneller, ja. Das muss man sagen.
Und das ist tatsächlich auch nicht die einzig schwierige Frage. Also ich mag Andy Warhol und Keith Haring auch, also beide. Ich mag Pop-Art, von daher sind ja beide wirkliche Ikonen. Ich bin aber mit Keith Haring irgendwie ein bisschen groß geworden sozusagen. Kopf oder Bauch finde ich schwierig. Ich habe einen Moment überlegt und wegen des Überlegens habe ich mich für Kopf tatsächlich entschieden. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, ich kann gar keine Entscheidung gegen meinen Bauch treffen.
Genau. Apropos Andy Warhol oder Keith Haring, Michael hat, ich weiß gar nicht was, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren super coolen Blogpost geschrieben. Wie war der nochmal mit Osterhasen und Bildern?
Osterhase trifft Pop Art oder so.
Ja, mega. Müsst ihr mal anschauen. Da gab es noch keine generative KI damals.
Nee. Aber ich habe auch tatsächlich vor, demnächst einen zu machen mit Gestaltungsprinzipien treffen Osterhasen.
Ah.
Also es gibt ja im UI-Kontext Gestaltungsprinzipien, wie nah du Objekte haben sollst, wie viel Space du haben sollst und solche Dinge kopierst. Und ich finde, das kann man auch sehr schön mit Pop-Art verbinden. Mal gucken, ob ich es realisiert bekomme, aber es wäre auf jeden Fall ein kurzfristiges Ziel.
Ja, jetzt müsst ihr aber auf jeden Fall mal diesen Blogpost dann auch verlinken in unseren Shownotes.
Das machen wir auf jeden Fall.
Okay, gerne.
Ja.
Da sind richtig coole Bilder drin. Ja, und bei uns geht's ja immer standardmäßig los. Wenn Peter und ich eine Folge machen, stellen wir eine Entscheidungssituation aus den letzten Tagen vor. Und in den Gastfolgen hat diese Ehre unser Gast. Hast du eine Entscheidungssituation aus den letzten Tagen, Michael, die du mit uns teilen möchtest?
Ja, habe ich. Ich stehe tatsächlich auch immer wieder täglich davor und darf es auch immer wieder neu entscheiden. Ich mache ja Marketing, viel Online-Marketing, damit auch viel Content-Marketing. Und ich stehe immer vor der Frage, ob ich neuen Content produzieren soll und damit neue Reichweite generiere oder bestehenden Content mehr oder weniger optimiere nach verschiedensten Kriterien, Lesbarkeit beispielsweise. Hatten wir das gerade schon White Space so genannt, so nach dem Motto, also kann man Schriften größer machen, kann ich größere Abstände machen, kann ich Links besser leserlich machen, muss ich nicht alle Informationen auf einmal dem Lesenden vor die Nase setzen, sondern kann ich das ein bisschen geschickter machen, also Antworten und Fragen irgendwie so ein bisschen schachteln zum Aufklappen und so ein bisschen Interaktion generieren. Und es ist halt immer tatsächlich jeden Tag eine neue Entscheidung. Ich weiß, und ich habe mir das vorgenommen für dieses Jahr, das über unsere gesamte Domäne getan zu haben, dann alle bestehenden Artefakte mal überarbeitet zu haben, also auch Gastbeiträge und vor allem natürlich auch unsere Wissenshappen, die wir haben, damit ich einen gemeinsamen Stand habe. Und das ist tatsächlich für mich immer schwierig, weil auf der einen Seite fühle ich mich schon als relativ kreativ, aber auf der anderen Seite weiß ich, wenn ich eine gute Basis habe, dann zahlt die halt dauerhaft ein und sorgt dafür, dass wir mehr Lesenden bekommen. Und das ist sicherlich jetzt auch kein Nachteil. Mhm.
Ja, und möchtest du jetzt einen Rat haben oder möchtest du sagen, wie du diese Entscheidung tagtäglich triffst? Wird da die Münze geworfen oder ist das ein bisschen nach Gefühl oder?
Genau, es ist, also ich brauche tatsächlich keinen Rat dafür. Ich weiß, also mir ist klar, warum ich dieses Optimieren machen möchte. Google verändert einfach einen Algorithmus sehr, sehr regelmäßig. Das muss ich gar nicht so nachhalten oder immer nachvollziehen, was man dann glaubt, weil Google deutet es auch im Endeffekt nur an. Das ist auf der einen Seite geschickt von ihnen, auf der anderen Seite auch ziemlich unfair. Ich weiß aber, und das ist das Gute daran, also wenn ich mir ein Ranking eines Inhalts angucke und es verändert sich im Laufe der Zeit und es sinkt eben ab, dann kann ich mir andere Seiten angucken, die ein ähnliches Thema adressieren und mich fragen, was machen die denn anders? Und manchmal machen sie es anders, indem sie einfach neu machen. Mhm. Manchmal machen sie es anders, weil es eine Marke ist und so ein Markenfaktor einfach sehr, sehr wichtig ist. Also wenn die Firma IBM im Software-Kontext etwas schreibt, dann hat es natürlich Gewicht, das ist IBM. Die haben sich diesen Namen, 100x Jahre lang verdient, dann dürfen die auch gut ranken. Aber wenn es andere Firmen sind, die in unserem Kosmos, in unserer Größenordnung unterwegs sind, dann kann ich mir schauen, was haben die denn getan? Und dann kann ich meinen Inhalt eigentlich tatsächlich optimieren. Und das ist immer so ein Reminder. Und wie gesagt, ich möchte einmal bis zum Ende des Jahres durch sein. Das klingt jetzt so nach einer langen Stretch, aber ich habe ungefähr 1000 deutsche Seiten und 1000 englische Seiten. Also von daher ist das nicht so leicht zu tun, auch nicht zu automatisieren. Zumindest kenne ich da keinen Weg für. Und ist halt immer tatsächlich die tägliche Entscheidung. Manche Dinge sind relativ leicht, die kann ich also so nebenbei tun, ein bisschen Musik hören, so nach dem Motto. Das kann ich bei, wenn ich einen neuen Artikel schreibe, nicht tun. Also, wenn ich konzentriert arbeiten muss, kann ich keine laute Techno-Musik hören. Das wird ein bisschen schwierig. Also von daher brauche ich keine Unterstützung oder keine Entscheidungsgrundlage, aber das ist jeden Tag für mich eine neue Herausforderung. Und ein Indikator für mich ist auch da, zu sagen, okay, ich möchte wenigstens ein neues Contentstück pro Woche produzieren. Also ich selbst, nicht nur unsere Gastbeiträge, im Blog beispielsweise, das sind ja schon immer zwei pro Woche, sondern noch ein eigenes Stück dazu. Und dann weiß ich, die restliche Zeit kann ich in Anführungszeichen auch für Optimierung verwenden.
Das ist ja eine Priorisierungsentscheidung am Ende. Ja. Ich meine, du hast ja auch nur begrenzte Ressourcen.
Genau so.
Weil man kann ja immer viel wollen, ne? Aber am Ende schaffen ist ja noch was anderes. Ich meine, 1000 Beiträge mal zwei, da hast du ja schon mal jeden Tag fast 6 Beiträge, die du dir angucken musst. Ja, wenn du mal wahrscheinlich eher mehr, eher 10, weil du ja wahrscheinlich auch so wie andere Menschen Urlaub und Krankheitstage und Wochenende hast. Das ist halt ganz normal. So mit 200 rechnet man ja so im Schnitt mal so. Ja. Wenn du da jetzt 100% reinsteckst, dann hast du 10 Seiten, die du am Tag optimieren musst. Und wenn du das, jetzt musst du noch einen Beitrag schreiben, noch zusätzlich hast. Ist das überhaupt realistisch?
Das ist eine Frage, ob das realistisch ist. Ich glaube, ich kann es schaffen. Es passiert auch gar nichts, wenn ich es nicht schaffe. Ja, also wenn ich jetzt einen Tag später wäre oder einen Monat später, ist nur für mich so auch eine Orientierung. Und bei dem Beitrag schreiben, es ist natürlich auch so, man fühlt sich nicht jeden Tag danach zu sagen, oh, jetzt bin ich besonders, jetzt habe ich den super Gedanken und den transportiere ich, den schreibe ich jetzt einfach in Buchstaben und Wörtern und Sätzen und Absätzen und so. Sondern manchmal ist es auch gut zu sagen, auch im Laufe eines Tages, puh, mir fehlt jetzt gerade die Energie, ich nehme mir halt so ein Contentstück, das ich einfach nur durchlese. Stimmt das noch so, was da steht? Würde ich es heute ein bisschen anders machen? keine Ahnung, ich habe festgestellt, dass Grafiken anders ranken beispielsweise. Das hat, Google hat seinen Algorithmus da angepasst. Also habe ich alle diese Grafiken auf allen diesen Seiten mir angeschaut und angepasst. Damit sind die Rankings dieser Grafiken nach oben gegangen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, macht das überhaupt Sinn? Also wenn jemand nach Metrik zum Beispiel sucht, sucht er denn nach einem Bild für Metrik? Und wenn er dieses Bild für Metrik bei uns findet, was habe ich eigentlich davon? Also dann klaut er halt das Motiv, okay. Aber zahlt es in irgendeiner Form auf die Dienstleistung von T2 Informatik ein? Eigentlich nicht. Also es ist immer so ein bisschen auch ein Bauchgefühl nach dem Motto, ja, ich möchte dieses klar und sauber haben und gut natürlich auch, was auch immer dann gut sein sollte. Aber es ist im Endeffekt.
Ja, dann kann das ja theoretisch sein. Jetzt machen wir mal so, jetzt bin ich ja jetzt nicht hier da, um alles gut zu finden. Sondern dann könnte es ja sein, dass das eigentlich nur ein Tick ist. Du hast halt Bock, dass es ordentlich ist.
Ja, genau.
Ich sag mal so, aus dem Philosophischen heraus kann man das ja total gut finden, ne? Weil es geht ja darum, glücklich zu werden im Leben. So, also wenn mich was glücklich macht, ob warum auch immer, mach.
Ja.
Aus dem unternehmerischen Kontext jetzt vielleicht, weil du hast ja mit T2 Informatik sicherlich dann auch ein Ziel, willst eine gewisse Reichweite, also du schreibst ja Blogbeiträge, um gewisse Reichweiten zu erreichen, also eine Awareness, sagt man so, also Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wenn Leute irgendwo nach was suchen, finden sie vielleicht eine Lösung bei deinen Blogartikeln und dadurch werden sie auch aufmerksam auf T2 Informatik. Weil ich denke mal, vielleicht ein Großteil auch unserer Zuhörerinnen kennt das jetzt vielleicht nicht, hätte aber vielleicht durch einen, ja, ich sag mal, Problem, was sie bei Google gesucht haben, auf einen Artikel bei dir kommen können und hat dann halt gemerkt, da ist eine ganz interessante Firma, habe ich mal im Kopf oder vielleicht hat sie auch gerade die Möglichkeit, mit ihr, weiß ich nicht, ein Problem zu lösen. Das ist ja das langfristige Ziel. Das heißt, du könntest ja schon, jetzt sind wir ja bei Key Performance Indicators, also bei KPIs, dir schon suchen, die gerade in dem Bereich, im Performance Marketing, aber auch im SEO-Bereich, also Search Engine Optimization, schon dir Hilfestellung geben, ob deine Arbeit dort, ich sag mal, funktioniert und auch zu deinem großen Ziel, was du jetzt hast. Also außer jetzt vielleicht Zufriedenheit und Satisfaction zu bekommen in dem Sinne. Weißt du, ich meine, genauso kannst du das ja auch spiegeln gegen deinen Aufwand, was du mit einem neuen Blogbeitrag machst. Ne? Also ist jetzt vielleicht nicht immer sofort alles 1:1 direkt, aber sicherlich kriegt man hier und da schon mit, wie viele Klicks man bekommt, was vielleicht eine Verweilzeit ist, was vielleicht auf die einen oder anderen Klick dann auch zu einem, weiß ich nicht, wie das bei dir im Funnel aufgebaut ist, zu einem, vielleicht zu einem Gespräch oder auch zu einer Homepage führt oder sowas. Da bin ich jetzt nicht ganz klar, aber gibt schon Möglichkeiten, es greifbarer zu machen, ne? Das ist ja Gesetz der großen Zahlen im Internet. Wird ja so ein bisschen.
Ja, gibt es. Du hast ja gesagt, du musst ja nicht alles gut finden, was ich sage. Mhm. Ich mache all das, was du gerade beschrieben hast, nicht.
Genau.
Das ist wirklich überraschend, ich mache es nicht. Ich habe es sehr, sehr lange gemacht und ich finde, man kann sich wahnsinnig gut mit sich selbst beschäftigen.
Ja, das stimmt.
Es ist tatsächlich, du hast gesagt, diese Zufriedenheit, die man hat und das vielleicht auch ein bisschen den Anspruch an die Arbeit. Es geht ja darum, oder mir geht es darum, und ich weiß auch, dass ich das habe, gute Inhalte in einer ansprechenden Art und Weise zu vermitteln. Wenn ich einen Blogbeitrag habe über Entscheidungsfindung beispielsweise von Tobias oder über Zufälle oder über Würfeln beim Entscheiden oder über Innovationsmanagement, dann mag das jemanden, der, ich sage mal, sich mit Polywork beschäftigt, einer neuen Arbeitsform, die möglicherweise aus den USA nach Europa schwappt, dass man mehrere Tätigkeiten sequenziell nutzt. Also man arbeitet nur noch 30 Stunden die Woche und nicht 40. Man ist irgendwie Vorstandsvorsitzender einem kleinen Tierzüchter, was auch immer, in irgendeinem Verein. Stimmt. Also verschiedene Dinge zahlen unterschiedlich auf verschiedene Sachen ein. Und meine Firma, für die ich arbeite, macht Softwareentwicklung. Die hat mit Innovation ein bisschen was zu tun. Jede Software ist in gewisser Art und Weise auch eine Innovation. Sie hat aber nichts mit verschiedenen Arbeitsformen zu tun. Nichtsdestotrotz interessieren sich Menschen dafür. Und ich glaube, ich kann in unserem Kontext und unserem Kosmos tatsächlich hergehen und sagen, nur weil in Anführungszeichen wir Softwareentwicklung als Dienstleistung anbieten, interessieren sich Menschen auch für Entscheidungen beispielsweise. Na schön, wenn sie die guten Informationen bei uns finden. Und dann ist gar nicht das wirklich Maßgebliche, brauche ich eine neue Information. Es gibt genügend Leute da draußen, die vollkommen zu Recht sagen, du brauchst gar nicht so viele Content-Happen, du brauchst gar nicht so viele Blogbeiträge oder Wissensseiten. Mach 50, einfach und das reicht. Und recycle sie immer wieder, versuche sie unter die Menschen zu bringen, stelle sie ein bisschen anders dar, erzeuge neue Infografik, Kommuniziere über diese wenigen Inhalte, die du hast, weil sie auf deine konkrete Position einzahlen. Und das finde ich einen total legitimen Ansatz. Den würde ich den meisten Organisationen empfehlen. Ich mache halt unter anderem Blog-Marketing. Also jetzt irgendwann mal einen Strich drunter zu machen und zu sagen, ach, das reicht mir jetzt, wäre ein bisschen schwierig. Also mache ich einfach tatsächlich weiter. Aber ob sich das rechnet oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Und da, ich habe dir gesagt, habe aufgehört mit den Zahlen, mit vielen dieser Zahlen. Wir können sehr genau über jede dieser Zahlen gleich sprechen. Aber im Endeffekt sind die alle ja, für sich schön. Ist es wirklich ein Unterschied, ob 1000 Leute einen Beitrag lesen oder 900? Wie wäre es denn, wenn ich 10 Leute erreiche, denen ich einen Impuls mitgeben kann? 10 Leute. Dann hätte ich 10 Leuten geholfen in irgendeinem Kontext. Und wenn sich nur einer merkt, dass die auch von T2-Informatik kommen, wie cool ist das denn, dass der Bedarf an Softwareentwicklung hat? Also er hat ein Bedürfnis, er hat die Kaufkraft dazu, dann müssen wir es leisten können. Wir müssen die Technik haben, wir müssen die Kapazitäten haben. Das ist ganz schön dickes Brett. Von daher versuche ich mich davon tatsächlich zu lösen und denke an den guten Inhalt und habe die Hoffnung, dass dieser gute Inhalt auch dazu beiträgt, dass T2-Informatik als Firma besser gefunden wird. Und das ist tatsächlich der Fall. Also unsere Zugriffszahlen sind im Vergleich zu vielen anderen Firmen nicht schlecht. Aber das einzelne Contentstück ist halt ein Teil von verschiedenen. Das ist halt Mittel zum Zweck, wenn du es möchtest.
Aber ist das nicht vielleicht ein Outcome-Bias, Michael? Ich meine, jetzt bist du jetzt einfach absolut kein Laie, ne? Also du fängst jetzt mal nicht an, hier irgendwie Marketing und Blogbeiträge das erste Mal zu schreiben, ne? Das heißt, du hast dich ja schon mit tiefgehend beschäftigt, du hast bestimmte Sachen schon ausprobiert und du hast für dich einfach festgelegt, das Thema, ja, ich liefere einfach einen guten Blog ab. Das ist das Entscheidende, das ist das Wichtigste. Und am Ende ist alles andere drumherum ein bisschen, ich sag mal, das sind meine 80% und die darauf konzentriere ich mich, ja. Und alles andere ist erstmal gar nicht das Wichtigste. Ja. Ich glaube, das würde jeder so unterschreiben. Also ich glaube, wer sich wirklich darum kümmert, gute Beiträge zu schreiben, der wird am Ende oder auch gute Posts, was auch immer, guten Content liefert, der wird immer langfristig vorne sein. Und für dich jetzt, sag ich mal, ist das ja total legitim, das auch so zu machen. Du allokierst deine Ressourcen halt nicht in dem Bereich, dass du sagst, jetzt mache ich hier eine riesen Tracking-Maschine auf und ich muss das noch machen und das noch machen und das noch machen, sondern ich habe für mich gemerkt, ich werde mich einfach immer weiter entwickeln, ich schreibe neue Themen, ich versuche die Themen eben auch zu optimieren und zu verbessern und so weiter und schreibe guten Content. Und aber trotzdem hast du ja eine KPI, die am Ende für dich zeigt, dass du ja Qualität an der richtigen Stelle lieferst. Das hast du ja gerade gesagt. Eure Zugriffsraten sind sehr gut, beziehungsweise die Auftragslage funktioniert dadurch. Der Rest dazwischen ist ja nur Mittel zum Zweck, um im Endeffekt eigentlich zu optimieren.
Ja, aber es ist dennoch keine KPI.
Warum nicht? Ist doch ein Performance Indicator, wenn ich sage, wahrscheinlich sogar ein Schlüssel Performance Indicator, wenn deine Zugriffszahlen so.
Ja, das ist es, genau. Es ist eine Metrik, da bin ich bei dir. Aber ich habe sie nicht als KPI definiert. Gar nicht. Ich habe in den ersten Jahren, als ich hier angefangen habe, mir ein Ziel gesetzt. Also ich mache jetzt arbeite bei unserer Firma seit 6 Jahren. Mhm. Ich hatte mir ein Ziel gesetzt, dass ich nach 8 Jahren 1 Million Sitzungen auf unserer Seite haben möchte. Also ein Mensch kommt 2-mal am Tag auf unsere Seite, das sind 2 Sitzungen und davon 1 Million im Jahr. Und irgendwann mal habe ich mir für mich realisiert, ich habe keine Ahnung, 40, 50 Mal am Tag in Google Analytics geguckt und konnte abhängig vom Wochentag, dienstags morgens um 8:30 erkennen, ich glaube, heute Abend werden wir so und so viele Zugriffe haben, so viele Sitzungen haben. Mhm. Was für eine besondere Fähigkeit, die total nutzlos ist, konnte ich einfach am Ende des Tages drauf kommen. Irgendwann mal habe ich für mich realisiert, es ist total irrelevant. Weil ob ich 1 Million habe oder 2 Millionen oder 500.000, es geht tatsächlich um den Wert, den ich habe, den ich vermitteln kann. Wir suchen gar nicht 100.000 Kunden. Wir suchen gar nicht 10.000 Kunden. Wir suchen einen nächsten Kunden. Einen.
Ja, okay.
Wir sind ein kleines Firma. Wir sind nicht, ne? Ich kann diese Metriken alle haben. Und wie gesagt, ich kann dir zu jeder Metrik, glaube ich, was erzählen, warum ich die gut finde oder warum ich die meisten tatsächlich nicht gut finde. Ich habe aber tatsächlich keine einzige erhoben, um sie als Key Performance Indicator zu nutzen. Und ich breche mal runter. Du hast am Anfang gesagt, wir haben Ziele. Ich kenne, keine Ahnung, 999 Firmen, die Ziele haben. Wir haben keine. Das klingt jetzt total merkwürdig. Wir wollen tatsächlich überleben. Unser Purpose ist zu überleben. Wir wollen im nächsten Jahr weiterhin gute Software entwickeln. Wir haben nicht das Ziel zu wachsen. Wir haben auch nicht das Ziel zu schrumpfen. Wir haben kein Umsatzziel. Wir wissen, was für einen Umsatz wir gemacht haben. Aber ganz viele dieser Kennzahlen, die wir haben und auch aus der BWL kommt, wir wollen Umsatzsteigerungen machen. Ja, was bedeutet das? Das würde bedeuten, dass wir im letzten Quartal eine Dienstleistung für ganz wenig Geld verkaufen, damit wir unser Ziel erreichen. Aber warum sollten wir das denn tun? Wir sind an keiner Börse, wir sind keine Rechenschaft schuldig. Wir können ganz einfach versuchen, gute Arbeit zu leisten, guten Content zu produzieren, damit er ein bisschen auf unsere Reichweite einzahlt, damit die Leute eine Möglichkeit haben, uns zu finden. Aber ich mach's mal konkret. Ich kann zum Beispiel sehen, wie viele Downloads es gibt. Ne? Das ist eine schöne Sache. Ich müsste die Anzahl der Downloads erhöhen. Wenn jemand einen Download macht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er sich zum Newsletter anmeldet. So, ich habe bei uns auf der Seite 115 Downloads. Letzte Woche hat tatsächlich jemand alle Downloads runtergeladen. Ist das ein Lead oder nicht? Da kann ich dir sagen, es ist kein Lead. Ist ja totaler Schwachsinn. Der Kollege wollte sich das Internet ausdrucken. Das kann er gerne tun. Aber er bringt mir nichts. Also die Person, die einen Download macht zu einem Thema, da würde ich erkennen, die interessiert sich für dieses Thema. Dieser Mensch wollte irgendwie PDFs sammeln. Darf er gerne tun, habe ich nichts dagegen. Treibt meine Zahlen nach oben. Habe ich also jetzt das Ziel, eine gewisse Anzahl von Downloads pro Jahr zu realisieren, bringt der mich meinem Ziel nach vorne, näher. Aber Inhalt ist natürlich null. Also warum soll ich denn diese Zahl in irgendeiner Form als Key, also als Key Performance Indicator definieren?
Ja, das verstehe ich. Aber das ist halt so ein sehr plakatives, fast schon populistisches Beispiel. Also da muss ich auch, also das kann ich nicht so durchgehen lassen, Michael. Das natürlich gibt es immer den einen und überall, der irgendeinen Schindluder treibt. Und am Ende ist das aber die KPIs jetzt gerade im Marketing, gerade im Online-Marketing. Also wie gesagt, ich will jetzt mal bewusst den Gegenspieler machen. Ich will ein bisschen von dir lernen, weil ich natürlich auch KPIs versuche zu definieren. Aber ich stehe natürlich vor dem Problem, was ist eigentlich eine aussagefähige Key Performance Indicator, eine Metrik, die ich nutzen kann, die mir hilft dabei, mein Ziel zu erreichen.
Und nenn mir eine.
Ja, das ist ja genau. Also jetzt ein Beispiel.
Eine.
Wie bitte?
Nenn mir einfach nur eine.
Naja, also grundsätzlich, für mich ist es immer ein relatives Szenario. Wenn ich so und so viel Zugriffraten auf meine Seite kriege, also ich habe durch eine Awareness einfach auf eine Website, ich habe so und so viele Klicks und ich kriege dann am Ende so und so viele Klicks auf meinen, weiß ich nicht, Download-Link beziehungsweise auf meinen Termin-Link. Und daraus kommen, wenn ich so und so viele Termine habe, so und so viele Angebote raus, die wiederum so und so viele Aufträge machen. Okay. So, das heißt, wenn ich das in der Korrelation für mich hinstelle, dann kann ich im Mittel sagen, okay, wenn ich zielgerichtete Werbung mache, also das heißt jetzt nicht, weil ich 100.000 Klicks habe, funktioniert das, weil wenn ich 100.000 Friseure auf meine Seite schicke, die interessieren sich gar nicht für Kostenoptimierung oder für Entscheidungen. Also ist natürlich schon klar, in Anführungsstriche, was steht da sozusagen als Fußnote an der KPI dran? Also was ist eigentlich die Klicks, die ich haben will, bei wem?
Genau.
Ja, also wie positioniere ich meinen Content? Deswegen ist jetzt die Frage, welchen Content schreibst du, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt auf der Content-Seite und sage, nee, ich schreibe jetzt hier über, wie kann ich vielleicht, weiß ich nicht, ein gutes Estimation-Verfahren in der Software machen oder was auch immer. Es kommt natürlich genau drauf an, am Ende dein tiefes Kundenverständnis zu haben. So, und wenn du dann aber auf diesen Content sagst, okay, da kann ich schon sehen, durch so und so viele Klicks entstehen so und so viele Nachfragen und durch so und so viele Nachfragen habe ich schon in der heißen Phase so und so viele Leads. Das ist jetzt per se erstmal nicht so blöd. Und dann sind das für mich schon Key Performance Indicator, die, wenn meine Schlüsselperformance heißt, ich möchte dort ein Produkt verkaufen an der Stelle, indizieren, dass ich vielleicht was richtig mache. Wobei natürlich es Vanity Matrix gibt. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne, Tobias. Dass eine Vanity-Metric im Endeffekt nichts anderes ist als irgendeine Metrik, die ich herziehe und wo ich aber eigentlich nicht weiß, ob sie wirklich korreliert mit meinem tatsächlichen Ziel. Zum Beispiel eine Post-Impression. Ja, ich habe ja mal einen viralen Post gemacht. Also ich weiß nicht, Tobias, ob du dich daran erinnerst, mal so ein Corona-Post hier, so ein Faktencheck.
Ja.
Der ist mir ja durch den Computer geknallt. Ja, so. Aber das hat ja gar nichts mit irgendwas mit meinem Business zu tun. Und eigentlich habe ich einen Haufen Leute nur bei meinem Feed gehabt, die jetzt gedacht haben, hier, ich bin hier Mr. Corona und check hier alles durch, ja. Also das ist ja auch so ein Negativbeispiel. Anders würde ich jetzt aber mal sagen, wenn ich jetzt kontinuierlich für Kunden Content generiere, die gute Software vielleicht brauchen, die ein Softwareproblem haben und ich weiß, wo die am Anfang ihres Gedankenprozesses stehen, wenn sie ein Problem haben und ich baue da einen Funnel auf und krieg dort, das ist jetzt meine These, eben auch Klicks, kann ich an der Stelle doch sehr, sehr gut sehen, ob ich für solche Sachen am Ende nachher immer wieder in Kontakt komme mit meinem Wunschkunden. Und das, finde ich, ist doch eigentlich irgendwie zumindest mal nachvollziehbar, weil sehr datengetrieben und dementsprechend auch für mich objektivierbar, wenn man das richtig analysiert. Also das ist mein Gedanke dazu, deswegen.
Ja, den finde ich auch in Ordnung. Du hast jetzt gerade.
Wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass das jetzt vielleicht bei dir nicht funktioniert, ich glaube aber, dass du vieles vielleicht sogar schon aus deiner Erfahrung heraus dann auch richtig machst Und dennoch kann man sich jetzt natürlich fragen, macht es Sinn, dass Michael 2 Tage die Woche über das nächste Wunschthema schreibt? Oder ob er nicht sagt, er würde da an der Stelle halt vielleicht sagen, die 3 Tage davor optimiere ich genau die und die Artikel, weil dann kann er nämlich für die gleiche Performance, die hinten rauskommt, noch 2 Tage Urlaub machen.
Also die Entscheidung...
Also es geht ja nicht immer nur um mehr Geld machen, ne? Es geht ja auch vielleicht um früher Feierabend oder was auch immer, vielleicht dann das eine oder andere ein bisschen mehr Zeit investieren. Also ich bin ja ein Fan von Performance-Optimierung, deswegen, weil ich möchte ja nicht meinen ganzen Tag immer nur arbeiten.
Da haben wir unterschiedliche Ausgangssituationen.
Das, ja, deswegen ist ja musst du dich jetzt auch mal erklären.
Nein, ja, also was du gerade beschrieben hast, ist ein normales Vorgehen, ja, genau. Und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Es macht sehr viel Sinn, dass man sich überlegt, was produziert man denn? Was möchte ich denn? Du hast ein paar sehr schöne Worte eigentlich in Nebensätzen gesagt, weil das sind für dich schon Termine. Ein Termin ist etwas ganz anderes als ein Download. Also jemand telefoniert mit dir. Kommst in persönlichen Kontakt. Persönlicher Kontakt ist eine ganz wichtige Zutat, um etwas zu verkaufen, was in einer Dienstleistung dann hinterher wird. Das ist ein Download, ist eine Zahl. Ja. Das ist ein PDF, das vermutlich auf dem Desktop landet und vielleicht nie gelesen wird. Ja. 115 Dokumente werden nie gelesen, da wird noch nicht mal eins gelesen. Und selbst der eine, der das eine runterlädt, der in dem Moment sagt, ach, da war was, ich muss kurz was anderes machen.
Ist wieder weg, genau.
Der liest vielleicht auch nie. Und selbst wenn er es gelesen hat, und das ist ja das Schwierige, ist auch das Schöne im Content-Marketing. Du liest dir ein Stück durch, und wir hatten ja vor zum Beispiel Verweildauer. Du liest dir einen Blogartikel 5 Minuten lang durch. Jetzt kannst du sagen, oh, der hat 5 Minuten gelesen. Letzte Woche, der wurde nur 3 Minuten gelesen. Der 5 Minuten ist vielleicht besser. Vielleicht hat er diesen Artikel aber 5 Minuten lang gelesen und fand ihn totalen Schrott. Wirklich totalen Schrott. Und das Beste, was dir passieren kann, ist, der merkt sich deinen Namen nicht. Der merkt sich deine Firma nicht und hat ihn sofort vergessen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, der fängt an, dich zu verfolgen. Der guckt jetzt, was du auf LinkedIn machst. Der schießt dagegen. Da denkst du, du bist ein Spinner. Gar nicht so einfach mit so einer einfachen Kennzahl Verweildauer.
Nee.
Und ich kann dir sagen, bei diesen.
Nee, das stimmt schon. Also, die reine Fokussierung auf eine Kennzahl funktioniert nicht. Es ist immer eine Summe der Kennzahlen, die, aus meiner Sicht, und ich finde schon, aus meiner Sicht ist es sehr interessant, was da im Großen und Ganzen abgeht. Also nochmal, da bin ich einfach Mathematiker in dem Sinne und Statistiker und sage mir, gut, in Summe, wenn ich über große Zahlen rede, stimmt in Summe, wenn das eine Signifikanz ist, das für mich. Den einzelnen Individuellen, das kann total egal sein. Das kann einer sein, es wird immer den geben, der alles saugt und nie was will. Und es gibt auch den einen, der einen Artikel liest für 2 Minuten und sofort sich meldet und mit dir kaufen will. Weißt du, ich meine, aber im Mittel...
Den gibt's bei uns nicht, aber gut.
Ich.
Aber ich versuche es nochmal auf einer anderen Sache. Also wir sind uns einig, dass man hat ja so Interaktionspunkte, zum Beispiel ein Download. Machen wir es ganz, ganz simpel. Und jemand interessiert sich jetzt, wie funktioniert Scrum? Ja, und Scrum wird 40.500 Mal im Monat in Deutschland auf Google gesucht. Und da macht natürlich ein Ranking Sinn, wenn du da auf Position 1 stehst, wirst du zwar nicht 40.000 Suchanfragen bekommen, aber Besuch bekommen auf deiner Webseite, aber doch relativ viele davon offensichtlich.
Ja, na klar.
Wenn du auf Position 12 stehst, sind es halt wesentlich weniger. Das merken wir uns nochmal ganz im Hinterkopf für ein schönes kleines Beispiel, wo ich mich durch solche Kennzahlen habe total in die Irre führen lassen. Jetzt biete ich zum Beispiel auf unserer Wissensseite, wie Scrum funktioniert, und die ist zwar nett geschrieben, aber Scrum wurde auch schon 1000 Mal beschrieben, einen Download an, ein Scrum White Paper. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich das auf dieser Wissensseite direkt anbiete, dann kommen Menschen dorthin, die wollen sich ganz kurz informieren, was ist Scrum. Okay, das ist ein Framework für komplexe Projekte und Produktentwicklung. So, okay, habe ich verstanden. Vielleicht will er ein bisschen mehr wissen. Er will dann wissen, okay, welche Events gibt es denn, welche Artefakte gibt es denn, welche Verantwortlichkeit. Okay, dann hat er das verstanden. Braucht immer noch kein White Paper. Also fängt so ein bisschen an zu lesen. So, jetzt was ich mache bei mir auf der Seite ist, ich biete dieses White Paper an, aber nicht auf der Seite selbst, sondern da ist so ein kleiner Werbeblock sozusagen. Der führt auf eine andere Seite. Auf dieser anderen Seite wird argumentiert, was er von diesem White Paper hat. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn am Anfang, keine Ahnung, 100 Leute auf diese Seite kommen, die sich einfach informieren wollen, was Scrum ist, dann wird ein Prozentsatz davon auch dieses White Paper runterladen. Wenn dieser Prozentsatz aber auf diese Weiterlesen-Button klickt quasi und dann auf dieser Landingpage für diesen Download ist, dann ist dort die Conversion viel, viel höher. Weil jemand ist ja nicht aus Versehen da vorbeigekommen. Kein Mensch googelt Scrum White Paper. Warum sollte man das tun? Wer würde Scrum googeln? dann ist die Conversion höher. Und dann kann ich überlegen, wie kann ich diese Conversion verbessern? Da haben wir uns natürlich ein bisschen Gedanken gemacht. Und das ist, da ist die Conversion, je nach Produkt natürlich, oder Download, zwischen 55% und 65%. Die habe ich mir also schon mal angeguckt. Die brauche ich mir aber heute nicht mehr angucken, weil ich weiß, sie ist eigentlich über unsere ganzen Downloads ungefähr bei dieser Größenordnung. Möchte sie jetzt versuchen, ein bisschen zu verbessern? Könnte ich, aber tatsächlich, als Kleinstunternehmen kann man nicht hergehen und sagen, alles optimieren. Mir reicht also auch diese Quote, ich bin total zufrieden. Und wenn ich mit anderen Conversion-Raten beim Download vergleiche von anderen Organisationen, sage ich, die sollten es wohl so machen, wie wir es einfach tun. Da bin ich total dabei. Und natürlich macht es auch Sinn, dass wenn ich einen Download anbiete, dass die interessierten Menschen diesen auch runterladen. Aber mehr passiert da auch nicht. Und wenn man jetzt mal die Gesetzeslage betrachtet, bedeutet es auch noch nicht mal, dass ich ihn angehen kann. Also ich darf ihn nicht im Newsletter versehen. Es gibt diesen Graubereich, dass man Download verknüpft tatsächlich mit Doppel-Opt-in und Newsletter. Sagen wir mal, es ist ein Graubereich. Das machen viele Firmen anders. Das möchte ich gar nicht machen. Ich möchte auch gar nicht, nur weil einer einen Download machen möchte, den zwangsverheiraten mit unserem Newsletter. Der wollte wissen, wie Scrum funktioniert. Der will nicht wissen, wie Softwareentwicklung funktioniert. Das sind zwei verschiedene Dinge. Der darf gerne die Informationen bei uns haben. Von daher bin ich nicht so weit weg von dem, was du sagst, Peter. Das sind nur für mich keine Key-Performance-Indikatoren. Es sind sie, können sie grundsätzlich für andere Firmen sein, aber für Michael Schenkel bei T2-Informatik eben nicht. Das ist eine Metrik, die ich mir irgendwann mal angeguckt habe.
Sind nur Performance-Indikatoren? Sind das vielleicht nur Performance-Indikatoren, die auf die Performance und gewissen Key-Performance-Indikatoren hinweisen? Ich weiß nicht. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja.
Okay. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil vielleicht löst es auch das, diese Geschichte mit den KPIs auf. Also wenn ich mir die Entscheidungssituation angucke, also das war ja, ich optimiere bestehenden Content, indem ich keine Ahnung, irgendwas Technisches mache und ich generiere neuen Content, entweder selbst oder quasi mit der Hilfe von Gastautoren, wo du aber ja trotzdem eine Leistung hast, Michael, weil du irgendwas redigierst, vielleicht noch was umstellst, denen auch nochmal Feedback gibst, die durchliest. Also ist auch, für mich würde ich auch in diese zweite Kategorie Content Creation stellen. Und was ich jetzt wahrgenommen habe, ist, dass du zum einen basierend auf Zahlen, ich würde die noch nicht mal Kennzahlen nennen, basierend auf Zahlen entscheidest. Du hast gesagt, zwei Gastbeiträge die Woche, ein eigener Beitrag die Woche. Also triffst du Entscheidungen basierend auf Zahlen. Und das andere war, ja, wenn ich jetzt bei so einem eigenen Beitrag nicht weiterkomme, wenn ich merke, irgendwie ist da gerade mental die Luft raus, dann mache ich quasi die Content-Verbesserung. Na, dann lege ich den erstmal beiseite. Und das ist ja eigentlich keine Entscheidung basierend auf Zahlen, sondern so ein Stück weit, keine Ahnung, Bauchgefühl, Körpergefühl. Ich merke gerade, es läuft gerade nicht. Also entscheidest du ja sowohl aus dem Bauch raus, als auch basierend auf Zahlen.
Genau.
Also und wenn wahrscheinlich der Donnerstag angebrochen ist und du merkst, naja, jetzt habe ich 3 Tage hier irgendwie optimiert, aber ich habe noch von den 2 Gastbeiträgen, die für diese Woche geplant waren, die werden jetzt mal fällig und beim eigenen steht noch kein Stückchen Wort, dann wird wahrscheinlich diese Priorisierungsentscheidung eher Richtung Content Creation fallen. Auch wenn der Bauch vielleicht sagt, oh, ich hätte aber Bock, jetzt nochmal irgendwie die Grafik neu zu malen.
Richtig? Genau so ist es. Also es ist tatsächlich so ein Abwägen und ich bin, wie gesagt, auch bei Peter nah dabei. Ich hatte Mathe-LK, ich mag Zahlen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, weil ich den Job schon ein paar Tage mache, ich kenne viele dieser Zahlen und ob ich jetzt eine Zahl optimiere, und das ist genau das Problem aus meiner Sicht bei diesen Key-Performance-Indikatoren, ich kann hergehen und sagen, jede Zahl, die ich habe, versuche ich zu optimieren. Und mein Marketing-Ansatz ist ein anderer. Es ist wichtig, diese Zahlen zu kennen, natürlich. Aber ich möchte sie eben kennen, um sie eben nicht optimieren zu müssen. Und ich mache es mal ganz konkret. Ich kann diese Verweildauer auf einer Webseite messen. Also theoretisch, nicht so wirklich. Jemand kommt auf die Webseite und liest einen Artikel, macht keine Interaktion und springt nach 3 Minuten ab. Möglicherweise ist die Verweildauer genau 0 Minuten damit, weil sie nicht wirklich gemessen wurde, hatte keine Interaktion. Was machen Menschen, um diese Interaktion hinzubekommen? Sie machen einen Weiterlesen-Button. Der Weiterlesen-Button ist eine Interaktion damit, oh, da ist jetzt was gezählt, die 3 Minuten sind auf der Haben-Seite und möglicherweise geht eine neue Seite auf. Wenn ich jetzt der Lesende eines Blogbeitrags bringe, dann kann ich sagen, da hat er einen Weiterlesen-Button eingemacht, ich bin doch schon mittendrin, was willst du denn jetzt von mir? Warum optimierst du dein System, aber denkst gar nicht an mich? Ich wollte gar keine Interaktion ausführen, lass mich bitte damit in Ruhe. Jetzt drehen wir das Ganze um. Ich bin der Axel Springer Verlag und ich habe kleine Content-Hub. Also klein, nicht ein Blogbeitrag mit 1500 Worten, sondern ein Artikel mit 200 Worten. Und dann eben die Möglichkeit, etwas weiteres zu lesen. Dann hat die Bild-Zeitung einen ganz großen ganz großes Interesse daran, dass die nächste Seite aufgerufen wird, weil die durch die nächste Seite Geld verdient, weil nämlich dort Werbung angezeigt wird. Noch nicht mal geklickt, sie wird angezeigt. Das bringt denen Geld. Das ist deren Geschäftsmodell. Deswegen haben die auch Aufrufe, 15 Seitenaufrufe pro Besuch. Die haben immer nur ganz kleine Happen und wollen, dass du in dem Kosmos bleibst und dort weitermachst. Das macht also für die totalen Sinn. Sie verdienen damit Geld. Für mich würde es überhaupt keinen Sinn machen, weil ob du es auf Seite A liest oder auf Seite B und die Verweildauer nach oben geht, ist doch total egal. Lies diesen Artikel, solange er dir nutzt. Nimm vielleicht irgendwas mit, einen Download. Schön. Oder geh, wenn er dir nichts nutzt. Und diese Freiheit, die kann ich mir natürlich erlauben, weil ich eben nicht in der Situation bin, für mich persönlich zum Glück, meine Zufriedenheit hängt davon auch ein bisschen ab, immer nachweisen zu müssen, dieses Contentstück hat zu x Prozent auf unser Unternehmensziel eingezahlt. Dieses Contentstück hat dazu gesorgt, dass wir jetzt ein bisschen bekannter sind. Das machen wir uns nichts vor. Wenn ich jetzt nicht fünfmal meinen Firmennamen erwähnt hätte in unserem Podcast, würde den auch danach keiner kennen.
T2 Informatik? Meinst du
ja,
den?
Die muss ich mal, wie heißt die Firma? T, was?
T2 Informatik.
Ah, sehr gut, ich hab's immer noch nicht gehört. Die muss ja auch keiner kennen, wenn man ehrlich ist. Die muss keiner, müssen unsere 10 Kunden kennen. Das ist vollkommen in Ordnung.
Mir geht aber den Blog sollte jeder kennen, der ist gut.
Den Blog dürfen viele Leute kennen und er adressiert ja auch Menschen, wie du am Anfang gesagt hast, in Organisationen. Weil wir Menschen tatsächlich mehr als ein Interesse haben. Also auch der Abteilungsleiter in der IT-Abteilung, der interessiert sich vielleicht auch, wie man Entscheidungen trifft, weil der muss jeden Tag Entscheidungen treffen. Und vielleicht definiert er auch KPI. Und vielleicht muss er sie auch, weil er irgendwie oben drüber noch einen Vorstand hat und der etwas nachgewiesen haben möchte. Das ist halt in einer kleineren Firma ein bisschen anders. Und ich kann mir diese Freiheit auch rausnehmen, weil ich auch die Erfahrung in gewisser Art und Weise habe, weil ich es eben lange genug gemacht habe. Aber ich kann dir sagen, jeder dieser einzelnen Kennzahlen, und Peter hat zwar gesagt, wie er seinen Funnel in gewisser Art und Weise aufbaut und wie das so eine Kette ist, ist toll. Er hat mir aber keine einzige Zahl genannt. Und ein Key Performance Indicator wäre eine Zahl. Und du sagst, je größer es ist, desto besser, desto mehr kommt dann hinten raus. Stimmt. Aber wie groß ist denn groß? Was machst du denn? Und ich glaube, viele dieser Metriken korrumpieren uns eben, weil wir sagen, okay, dann lass mal schauen, wie können wir denn tatsächlich die Verweildauer nach oben bringen? Wie können wir denn die Anzahl der Seitenbesuche pro Visit nach oben bringen? Ja, kannst du alles scheißen sozusagen, aber es bringt halt nichts.
Ja, also ich habe am Anfang mal bewusst mal so ein bisschen diese KPI-Situation mal aufgenommen. Also erstmal habe ich jetzt verstanden, dass für dich erstmal nicht jede Zahl für dich ein KPI ist und schon gar nicht ist allein eine KPI immer sinnvoll. Das hängt nämlich ab davon, was ich eigentlich erreichen möchte. So.
Genau.
Ja, also zum Beispiel macht es vielleicht Sinn jetzt eben, wenn ich gewisse Interaktionen messen will, gewisse Seitenwechsel, was auch immer, wie du das erklärt hast bei der Bildzeitung, macht es zum Beispiel Sinn, vielleicht sich auf diese Zahlen zu einigen. Wenn ich aber vielleicht in einem anderen Bereich und tätig bin, andere Ansätze, auch Strategien verfolge, dann macht das vielleicht weniger Sinn. Und was aber vor allen Dingen die Quintessenz eigentlich ist von deinem Thema ist, dass sie sich das reine Versteifen auf was vor immer eine Zahl meistens dazu führt, dass diese Zahl losgelöst für sich manipuliert wird. Oder sagen wir mal so, also es ist, sag ich mal, die Tendenz dazu, diese Zahl zu manipulieren und das große Ganze gar nicht mehr im Auge zu halten, ist dann groß. Und das ist eigentlich das, was wir ja nicht wollen. Sondern wir wollen ja, wenn dann am Ende, und gerade in deinem Fall, möchtest du ja Value für die Menschen schaffen, die sich dann dadurch wiederum mit deinem Namen, mit deinem Website vertraut machen und irgendwann sagen, Mensch, eigentlich Reziprozität, da habe ich oft schon was gefunden, was mich glücklich macht, finde ich ganz nett. Die könnten vielleicht mir mal helfen. Ich rufe die mal an, vielleicht unterhalten wir uns mal.
Hast du sehr schön formuliert. Besser hätte es tatsächlich nicht gekonnt.
Ja, und das
hätten wir, also hey, hätten wir jetzt gleich am Anfang das Intro gemacht?
Nee, ich bin noch nicht zu Ende. Nein, aber
wir können das alles rausschneiden und nur damit einsteigen.
Nee, aber das finde ich, ich stehe auch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Also das ist grundsätzlich für mich kein Widerspruch an sich. Ich verstehe das genau, was du sagst, Michael, und das halte ich auch und das soll muss auch im Transfer drinstehen. Ganz klar als extremes Problem, das sind für mich diese Vanity Matrix. Wenn man am Ende eigentlich eine KPI oder irgendeine Zahl, ne, lass es eine Conversion Rate sein, lass es die Impressions von irgendeinem Post sein oder was auch immer, dann bringt es halt einfach nichts. Es ist total egal, wenn ich 5.000 oder 20.000 Impressions für einen Post habe und das Thema fittet nicht, zu meinem Sinn mit meinem Unternehmen werde ich damit zumindest, egal was ich für was ich dieses Jahr interpretiere, keinen Erfolg haben. Wenn es aber für mich eher darum geht, langfristig eine Audience aufzubauen, Menschen auf unterschiedlichen, weil sie super vielschichtig sind, komplex, ja, Freude zu bereiten und hier und da auch Value zu machen, meinen Markt, meinen Namen bekannt zu machen, weil Werbung entsteht ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise, ja, das darf man auch nicht vergessen, dann ist es wiederum auch in Ordnung. Die Frage ist immer, was zieht, und das ist ja dann genau das Thema, so ein bisschen, da komme ich jetzt mal hin, was ziehe ich jetzt im Endeffekt an? Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Du investierst jetzt, ne, Hypothese, deine Zeit, Michael, da rein, ich würde mal sagen, einen ganz breiten Funnel aufzubauen. Also du bist sehr breit und sagst alle Themen drumherum, die mich interessieren, die vielleicht auch meine Menschen interessieren, die um mich herum sind, die ich bei meinen Kunden schon mal wahrgenommen habe. Den gebe ich mich hin, da hole ich Experten ran, da versuche ich hier eine Wissensbasis aufzubauen, wo sich Leute bedienen dürfen. So. Und nicht nur thematisch jetzt, sag ich mal, vielleicht so ganz am Ende des Tunnels zu sagen, ich bin total super spitz und bei mir geht alles nur um Programmieren und weiß ich was, ne, so. Und dementsprechend ist natürlich dein Ansatz logisch, auch finde ich, dass du jetzt gar nicht diesen engen Trichter aufbauen könntest, wo du sagst, oh, der kommt da und da und dann zack und hier und dann kann ich das auch sehen, sondern ist ja logisch, wenn sich jemand für Scrum interessiert oder vielleicht auch mal für eine Gruppenentscheidung oder was auch immer, dann schreibst du darüber einen Blogartikel und der ist da und der sucht da einfach nur Wissen. Der will jetzt nicht T2 Informatik kennenlernen.
Genau.
So. Aber der hat die Möglichkeit. Also im Endeffekt stellst du dich eigentlich mit deinem T2 Informatik-Schild an jegliche Kreuzung, die viel befahren ist, obwohl du weißt, dass nur vielleicht jedes 20. Auto oder 1000. Auto überhaupt mal Interesse daran haben könnte, vielleicht einen Informatikdienstleister zu brauchen.
Genau. Es ist jetzt bei uns, es ist ähnlich. Wir haben ja schon die Klammer sozusagen Menschen in Organisation. Also wir haben keine Kuchenrezepte bei uns im Blog und wir haben auch keine Wissensseiten über, keine Ahnung, Zutaten im Kuchen. Also es gibt schon diese Klammer, ist auf jeden Fall gegeben.
Keine Zaubertricks.
Keine Zaubertricks und es gibt auch keine Abkürzungen in keinem dieser Bereiche. Aber ich hatte ja vorher mal angedeutet, es gibt so Kennzahlen, wo ich mich auch, oder Zahlen, wo ich mich auch habe in ihre führen lassen. Zwei schöne Beispiele. Google geht her und bei den ganzen Tools, die irgendwie Google-Zahlen in irgendeiner Form anzeigen, die clustern Begriffe. Also du könntest Scrum mit, keine Ahnung, mit Doppel-M schreiben oder mit K und die würden dennoch sagen, das gehört zu den 40.500 pro Monat. Das macht auch in der deutschen Sprache Sinn. Es gibt manchmal den, keine Ahnung, gibt's, weiß ich nicht, Persona und Personas. Also was ist da jetzt der Unterschied? Das eine ist tatsächlich eine Marke für Frauen und das andere ist möglicherweise ein Konzept, das auch im Marketing interessant sein könnte. Ich gucke mir also diese Zahlen an, um zu sagen, okay, passt das in unserem Kontext, weil ich ja eben nicht keine Kuchenrezepte darstellen möchte und wir haben ja nicht nur den Blog, sondern wir haben ja Wissensseiten und die Wissensseiten performen deutlich besser als Blogbeiträge, noch. Das ist relativ klar, weil Menschen gewohnt sind, Kuchenrezepte zu suchen. Also die googeln dann tatsächlich Scrum. Die googeln nicht nach, welche Erfahrung hast du mit Scrum gemacht? Mhm. Also deswegen ist Scrum als Keyword relativ häufig gesucht. Aber es wird eben, wie gesagt, geclustert. Und es gibt ein Wort, das wir haben bei uns, mit einem Suchvolumen von über 90.000 Suchanfragen pro Monat in Google in Deutschland. Das Wort heißt Blacklisting. Blacklisting ist eine Technik, wo man sagt als Unternehmen, mit dem Unternehmen möchte ich nicht zusammenarbeiten, der Geschäftsführer ist ein Antisemit. Schreibe ich auf die Liste, die Firma nicht. Okay, kann man darüber diskutieren, ob das ein guter Begriff ist, aber Blacklisting. Zu diesem Cluster-Begriff gehört auch Blacklist. Ne? Das ist einfach sozusagen das Ergebnis dieser Tätigkeit. Also in der Summe 90.000 Mal. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch an Position 1 stehen. Wir standen jahrelang an Position 1 in Deutschland für diesen Begriff. Ziemlich cool, ne? 90.000 Mal wird das Ding im Monat gesucht. Und wir an 1. Mhm. Ich kann dir sagen, oder euch sagen, wenn es 3 Zugriffe pro Tag gab, waren es viele. Es wird 90.000 Mal im Monat gesucht. Wir stehen an 1 bei Google und kriegen keine Zugriffe. Naja, es gibt so eine amerikanische Krimiserie, Blacklist. Wenn also jemand Blacklist eintippt, will er doch gar nicht wissen, was ist der Unterschied zwischen einer Whitelist und einer Blacklist. Der will nicht wissen, wie so ein Prozess in einem Unternehmen ist, um irgendeine andere Firma auszuschließen. Der will wissen, wie heißt der Hauptdarsteller, gibt es eigentlich eine neue Staffel, wie viele Folgen hat eigentlich die Staffel, was verdient denn der Typi eigentlich? Der will ganz was anderes wissen. Also wenn ich mich, und das hattest du, Peter, vorher so schön gesagt, das kommt eben auf diesen Kontext an. Wenn ich mich nicht damit in den Kontext auseinandersetze und gar nicht wissen, weiß und gar nicht beachte, welcher Situation ist jemand? Dann ranke ich für einen Begriff wahnsinnig gut und ist total irrelevant. Es ist wirklich irrelevant.
Ja, absolut,
und das rauszufinden, das braucht halt ein bisschen Erfahrung. Und das ist jetzt ein nettes Beispiel, ne? Das ist harmlos, wer hätte das jemals gedacht. Aber ich war in einer früheren Tätigkeit und dann haben wir versucht, ein Produkt nachträglich zu positionieren. Nicht ganz ideal. Ne? Idealerweise, wenn man vom Marketing kommt, immer meine Definition, es gibt einen Markt, du schaust dir an, dann kommt das Unternehmen, das macht irgendwas mit dieser Information und gibt dieses was Ergebnis dann auch in irgendeiner Form an den Markt zurück. Marketing, vom Markt ins Unternehmen in den Markt. Wir mussten also ein bestehendes Produkt nachträglich positionieren. Und es war ein Produkt im Application Lifecycle Kontext. Im Application Lifecycle Management Kontext wird abgekürzt ALM. Ne? Das ist für die Fachbranche relativ normal, weil das Ding ist, der Name ist offensichtlich ziemlich lang. Okay. Und ALM wurde 6600 Mal in Google pro Monat gesucht. Also gar nicht so schlecht, ne? Also.
Die gute ALM.
Genau, es ist die gute ALM. Und wenn, dann haben wir angefangen, Werbung zu schalten. Und das Gute bei Google Ads, früher noch AdWords, war tatsächlich, dass du mitbekommst, welche Suchanfrage hat zu einem Klick geführt. Das wissen wir ja sonst leider nicht, weil uns Google diese Information nicht gibt.
Ja.
Dann hast du tatsächlich bekommen, Leute wollten wissen, wie das Wetter in Österreich ist. Aber unsere Werbung hat natürlich nichts mit Wetter in Österreich zu tun. Es wollte wissen, wie der Schneefall auf der Alm XY. Sie wollten wissen, welche sexy Darstellerin bei Alm mitspielen. Weil es gab, keine Ahnung, bei DSF oder Sport 1 heute, irgendwelche softe Filme um Mitternacht, die irgendwas mit der Alm zu tun haben. So. Und dann stehst du da, 6600 Anfragen. Ja, aber die Leute wollen wissen, wer die Softporno-Darstellerin ist. Aua. Es kommt also auf den Kontext an. Und ich habe ihn zum Beispiel damals auch nicht gesehen. Ich hätte das nie im Leben für möglich gehalten.
Hm.
Und naja, damit hast du einfach in irgendeiner Form umzugehen. Und je mehr Kontextwissen du hast, desto besser ist es. Ich habe jetzt also, kann es gar nicht lösen nach wie vor. Was sucht denn jemand, wenn er zum Beispiel in unserem Kontext unterwegs ist und Softwareentwicklung braucht? Ich kann dir sagen, Softwaremodernisierung beispielsweise wird 70 Mal im Monat in Deutschland gesucht. 70 Mal. Jeder, der jemals Software entwickelt hat, durch einen Dienstleister hat er entwickeln lassen, braucht Softwaremodernisierung. Es geht gar nicht anders. Das Ende wäre das Ende der Software. Jeder braucht es. Es wird aber nur 70 Mal im Monat gesucht. Also zweimal am Tag. Das ist offensichtlich nicht der wahnsinnig heiße Renner. Und wenn du dafür Werbung schaltest, kostet es 9,50 Euro. Aua. Also wirklich schwierig, dich da zu positionieren. Und dann kommt halt Content Marketing ins Spiel.
Stichwort heißer Renner. Mich würde noch eine andere Entscheidungssituation interessieren. Jetzt musst du ja beim Content, wenn wir mal auf diese Content-Seite gehen, also was schreibst du zum Beispiel als eigener Blogbeitrag, musst du ja auch eine Entscheidung treffen. Über welches Thema schreibe ich? Wie entscheidest du das? Stecken da irgendwelche Zahlen dahinter? Also schaust du dir, welche Themen sind wie oft auf eurem Blog? Und ich habe jetzt fünfmal was zu, keine Ahnung, Scrum-Teams und zu Kanban habe ich erst zwei und deswegen mache ich jetzt heute einen zu Kanban oder... Entscheidest du es aus dem Bauch raus, aus Laune, drehst du ein Glücksrad? Also wie entscheidest du deine Themen?
Genau, also meine eigenen Themen kann ich tatsächlich nur aus meinem Kontext beleuchten. Und ich traue mir zwar zu, auch mit KI-Unterstützung viele Texte zu produzieren, aber ich werde zum Beispiel kein Kanban-Profi sein. Und ich möchte auch nicht den Eindruck vermitteln, dass ich einer wäre. Das heißt, ich würde also immer jemanden fragen, ein Gastautor, eine Gastautorin, schreib mal was über Kanban. Meine Expertise ist schon Marketing, muss ich schon sagen. Ich kenne mich auch ein bisschen Projektmanagement aus und Requirements Engineering, also werden das eher Themen sein oder es werden allgemeine Themen sein. Es gibt manchmal so Situationen, so ein Beispiel, es kam vor kurzem ein Bekannter auf mich zu, der mich gefragt hat, ob ich unseren Blog denn mal vertonen möchte. Ja, weil Menschen hören sich auch gerne Podcasts an. Wie schön wäre es denn, wenn man den einfach mal vertont hätte? Und mit dem Gedanken habe ich schon sehr lange gespielt, quasi einen Blogcast zu machen. Ein Podcast, ein Blogcast. Und habe da auch geguckt, es gibt irgendwelche technischen Tools, die lesen diese Texte vor. Das ist aber alles ziemlich fürchterlich. Ne? Sobald die Texte deutsch sind, funktioniert das nicht so richtig. Wenn ein englischer Begriff drin ist, oh, wird's ganz schlimm. Und ja, man kann diese Begriffe zwar sprechen lassen, übersetzen lassen und so, aber das ist alles irgendwie hemdsärmlich und nicht so toll. Also durch einen normalen Menschen sprechen lassen. Jetzt habe ich nicht die größte Sprecherstimme und wenn der Artikel von einer Frau geschrieben wird, ist es auch irgendwie doof, wenn ein Mann das spricht. Aber jemand kam auf mich zu und hat gesagt, Michael, wollen wir das nicht mal probieren? Da dachte ich, okay, das können wir gerne probieren, aber idealerweise probieren wir es mal mit einem Artikel, der aus meiner Feder kommt. Ne? Aber wenn Tobias demnächst mal wieder was schreibt, wer ist irgendwie, dann muss ich das abstimmen und dann findet er das doof und so, wer weiß. Bei meinem Artikel kann ich es einfach entscheiden, okay, dann probieren wir das. Dann ist die Frage, worüber schreibe ich? Ja, also kann ich jetzt über Osterhasen, soll der Osterhasenartikel und Gestaltungsprinzipien in irgendeiner Form vorgelesen werden? Wer soll das denn also hören? Das ist ja, das ist eher ein Gag und dann wird er noch vertonter Gag. Also nicht mein Ding. Also habe ich mir überlegt, was könnte ich denn demnächst schreiben? Und dann werde ich demnächst irgendwann mal einen Artikel versuchen zu schreiben. Ist denn Agilität endlich tot? Agilität ist ein total spannendes Thema, aber wird inzwischen noch anders wahrgenommen wie noch vor, keine Ahnung, 5 Jahren. Und ich komme da mit einer These. Und also das total in unserem Kosmos unterwegs ist, wo ich auch die Dienstleistung des Anbieters sozusagen mal testen kann. Und dann kann ich auch schauen, wenn wir bei Peter, wie häufig wird denn dieses Ding angeklickt? Na, das muss ich natürlich dann anschauen. Wenn es 3-mal angeklickt wird, lohnt sich der Aufwand offensichtlich nicht. Wenn, keine Ahnung, 30% der Lesenden das anklicken, lohnt es vielleicht schon. Ne, wer weiß. Ja, und dann ist halt die Frage, kann ich diesen Aufwand immer wieder leisten? Möchte ich ihn leisten? Möchte ich das Geld in die Hand nehmen, um die Dienstleister zu bezahlen? Was passiert, wenn eine Frau diesen Artikel, einen Gastartikel schreibt? Wie ist dieser Abstimmungsaufwand? Und so weiter und so fort. Also ganz viel, was quasi hinten dran hängt. Aber um es beurteilen zu können, muss es halt einmal tatsächlich tun. Und dann habe ich jetzt diese Gelegenheit. Und so zahlt das alles so ein bisschen im Kopf, weil eben diese Verbindungen da sind, aber auch mit Bauch, weil ich sage, na, mal gucken mal, ich irgendwie beschäftige mich schon relativ lange mit dem Thema und es wäre auch eine coole Idee und keiner hat das in dieser Form, kann ich da vielleicht lösen, kann ich vielleicht anbieten. Aber dann entscheidet wieder der Markt, weil nur weil ich eine Idee habe, mag das da draußen einfach auch wirklich keinen Menschen interessieren. Dann lass es natürlich. Also ein Test und dann wären wir wieder bei Mathematik. Ist denn ein Test überhaupt valide? Weil das ist nur ein Test. Ne? Also vielleicht klickt man am Anfang mal drauf, weil man sagt, das ist neugierig, findet es dann aber doof und wird beim nächsten Mal wieder nicht draufklicken. Also alles gar nicht so einfach, um da jetzt wirklich nur eine Stringenz hinzukriegen, zu sagen, okay, wie mache ich? Lange Rede, kurzer Sinn, Tobias, ich entscheide es aus dem Bauch.
Aber einen Key Performance Indicator hast du trotzdem.
Jetzt bin ich gespannt.
Das Google Ranking.
Ja.
Weil im Endeffekt ist deine Hauptperformance ja mit deinem Blog ist Awareness. Du willst Aufmerksamkeit erzeugen für Menschen in Organisationen, damit sie mit dir in Kontakt kommen.
Ja.
Das heißt also, du wirst sicherlich immer den Konflikt haben zwischen SEO-Optimierung, ne, Keywords und so weiter. Wie schreibe ich hier irgendwie Bleiwüsten und so weiter. Und natürlich Kundenvalue und natürlich auch, wie hast du gesagt, von User Interface, also die Interaktion. Also gibt's ja unterschiedliche Konflikte. Nur für so einen Bot dann im Endeffekt zu, ist eine Sache, auch wenn der Kunde dann weg ist. Aber das ist schon mal ein Key Performance Indicator für dich. Du guckst, dass du mit deinem Thema, was du identifiziert hast, wie du schreibst, zumindest rankst. Wie ist deine Performance bei Google?
Genau.
Wie bewertet deine Performance Google, damit du am Ende, naja, die Chance hast, unter die 90% der Klicks zu kommen. Ne? Also da irgendwo oben muss ja stehen, weil kennen ja uns alle faulen Säcke. Und Säckinnen, hier werde ich auch nochmal gendern, dass wir da nicht auf die zweite Seite oder dritte Seite meistens gehen, sondern ja, wir klicken auf die ersten 3-4 Sachen, die wir da sehen und dann.
Es ist total ganz fies. Wir klicken zum Beispiel auf die ersten 4 Sachen, sind alle Werbung bei den meisten Begriffen.
Meistens sogar, deswegen wird das so schön nur ganz klein. Ne? So,
also von daher ist, weißt du, dass du tatsächlich, keine Ahnung, der erste Klick kriegt, sagt man 70% des Traffics ab. Also wenn du in Position 10 bist, auf Seite 1. Diese Seiten gibt es auch nicht mehr in der Form. Es werden so inzwischen so endlos Listen. Aber ich bin bei dir. Es ist ein Indikator sozusagen. Und den habe ich natürlich auch im Blick. Ich tracke über 600 Begriffe. Aber auch da, ich kann den ich habe ja das Scrum vorher beschrieben. Den Artikel habe ich optimiert, da standen wir in Position 60. Ich würde wirklich wetten, dass nicht alle 59 Artikel vor unserem Info-Artikel besser sind als unsere. Manche mögen das sein, total in Ordnung.
Ja, die Frage ist, was ist besser? Ne? Das ist jetzt wieder die Frage, wer definiert besser? Googles Maßstab, den Sie sich gebaut haben, ne? Tobias, denk an die Lineale,
ja. Der
sagt jetzt erstmal nein. Aber da kannst du sicherlich viele Fragen. Es gibt ja schöne Versuche mit KI, schöne Versuche mit Bleiwüsten, schöne Versuche früher und das ist ja auch, ändert sich ja auch ständig, ja.
Genau.
Dass man dann, und wie du vorhin schon gesagt hast, es gibt schon mindestens einmal bei Google, so ein bisschen gefährliches Halbwissen habe ich zumindest. Autoritätsscore, ne? Der Autoritätsscore einer Marke oder einer Domain ist hier sehr, sehr wichtig, ganz oft. Und IBM zum Beispiel könnte jetzt verhältnismäßig einen schlechteren Blogpost über Scrum schreiben würde, aber durch seine Marke vielleicht schon mehr Autoritätsscore kriegen und dadurch hochgerankt werden, als vielleicht T2 Informatik, ne?
Genau, es gibt ja einen Grund, warum Wikipedia immer oben steht. Das ist nicht immer, weil sie die besten Artikel haben.
Ja, genau.
Ja, aber es ist halt Wikipedia.
Richtig, und, genau. Und trotzdem muss man in einer gewissen Weise das Spiel ja mitspielen, beziehungsweise genau. Michael muss noch besser, noch toller, noch value-mäßiger eigentlich fast schon schreiben, damit er da irgendwie da oben reinkommt. Das ist also...
Ja, aber ich möchte, und das ist genau das Ding, ich kann mich daran orientieren, das mache ich auch, aber ich kann mein Glück nicht davon abhängig machen, weil Google ändert morgen den Algorithmus. Und ich kann mal sagen, vor ein paar Jahren war es zum Beispiel so, gab es echt immer die Diskussion, ob versteckter Traffic hinderlich ist für ein Ranking oder gut, weil er quasi nicht sichtbar ist. Also er ist sichtbar, wenn man draufklickt. Oder sozusagen die schlimmste Form wäre weißer Text auf weißem Hintergrund. Also das hatte Zalando eine lange Zeit, dass sie einfach sehr viel Keyword-Stuffing gemacht haben. Der Damenschuh ist ein Damenschuh, den eine Dame am Fuß trägt. Es gibt ihn links und rechts, ist aber immer ein Damenschuh. Kauft unsere Damenschuhe. Übertrieben gesagt natürlich. Sondern haben sie dafür gesorgt, eine Zeit lang, dass das ganz gut war. Heute funktioniert das nicht mehr und findest du natürlich auch nicht mehr bei Zalando und auch nicht beim Otto-Versand und auch bei Amazon nicht und so.
Aber das sind ja schon die Krebsgeschwüre, jetzt mal bewusst gesagt, was du auch vorhin so ein bisschen angedeutet hast. So mit, wenn es jetzt eine KPI gibt, in dem Fall, ich ranke dort, der Mensch versucht diese KPI um jeden Preis irgendwie zu optimieren. Genau. In dem Fall dann total nachteilig eigentlich für den Value, für den Kunden gedacht. Er schreibt einfach irgendwo in die Bilder rein, weiße Schrift auf weißen Hintergrund, um irgendwie den Crawler, ist ja dann eine Maschine, zu täuschen. So,
genau,
ja.
Und ich würde immer sagen, wie gesagt, das ist ein Indikator, das ist auch vollkommen in Ordnung. Abgesehen davon, dass du ein anderes Suchergebnis hast als ich, ich nutze natürlich dann auch ein explizites Tool, das tatsächlich das neutrale Ranking, das kein Mensch zu Gesicht bekommt, dann auch auswertet.
Ne, was nutzt du da so? SEMrush oder Sistrix?
Ja, ich
oder?
Nutze Xovi in dem Fall. Aber das ist alles, ich möchte nicht SEMrush, es ist in einer ähnlichen Liga, sage ich mal. Ne?
Okay.
Die Produkte kosten da unterschiedlich Geld. Aber vom Prinzip her ist einfach so ein Neutralmacher, weil wenn ich dreimal was google auf meinem Handy, da kriege ich natürlich immer T2-Informatik angezeigt, verblüffenderweise. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Schön, dass das Internet in der Beziehung funktioniert. Aber ich kann tatsächlich, Google ändert seinen Algorithmus. Und vor ungefähr, ich muss mal sagen, 3 Monaten wurde publik, weil Google in den USA vor Gericht steht, dass Content-Marketing gar nicht mehr das Nonplusultra sei, sondern die Interaktion ist. Content Marketing ist Mittel zum Zweck, zur Interaktion. Du musst also jemanden zur Interaktion bringen. Und das ist ja auch ganz sinnvoll. Ich kann durch, keine Ahnung, ich würde Werbung machen mit Hundebabys oder mit attraktiven jungen Frauen. Und die kommen auf meine Seite und finden weder Hundebabys noch attraktive Frauen. Wir bieten Softwareentwicklung an. Dann springen die ab. Ziemlich doof. Also Aufmerksamkeit generieren funktioniert weiterhin auf die ganz glatte Art und Weise, wie sie schon seit sozusagen immer funktioniert.
Also Engagement, es geht ums Engagement und diese Engagement-Indikatoren wie Verweilzeit, wie Likes, wie weiterklicken, weiterlesen, einen Kommentar schreiben.
Wie weiterklicken, genau, wie all diese Dinge, ne? Und diese Interaktion.
Kommt denn jetzt wieder das typische Forum unten drunter jetzt? Dass man
bei mir nicht tatsächlich, weil die meisten Menschen tatsächlich nicht mehr kommentieren auf Webseiten. Schon seit ein paar Jahren, würde ich sagen, ist das nicht mehr der Fall. Sie kommentieren ja schon auf LinkedIn relativ selten, ne? Also Plattformen, die eigentlich vom Kommentieren leben. Du hast es vorher schon mal ja angedeutet, dass es auch spannend sein kann, in diesen Kommentaren zu lesen. Das finde ich auch, wenn mich ein Thema packt und dann ist eben die Perspektive auf dieses Thema. Dann habe ich ein gewisses Einstiegsniveau und vielleicht kommt dann etwas, was meinem Niveau entspricht. Oder es geht ein bisschen drunter oder es bleibt ein bisschen drüber. Aber ich entscheide ja, das möchte ich lesen oder jetzt wird es mir zu, keine Ahnung, feindlich, und dann höre ich eben auf. Und wie gesagt, diese Orientierung dran, die grundsätzliche, die finde ich gut, weil du kannst dich immer fragen, kann ich meinen Artikel noch besser machen? Kann ich es noch kürzer schreiben? Was kann ich weglassen? Was muss ich aber tatsächlich erwähnen? Ich kann sagen, wenn wir bei Scrum sind, dann schreiben Menschen über, das ist eine Methode. Das Ding behauptet von sich selbst, es sei ein Framework. Ich kann schreiben, dass das Ding Events kennt. Kennt Event. Andere schreiben, das seien Meetings. Ich kann drüber schreiben, dass das Ding Rollen hat. Merkwürdigerweise taucht das Wort Rolle nicht ein einziges Mal im Scrum-Guide auf. Das ist eine der Änderungen der letzten Variante, die 4 Jahre auf dem Markt ist. Stattdessen sprechen sie über Verantwortlichkeiten. Aus einem ganz bestimmten Grund. Natürlich gibt es in Organisationen weiterhin den Scrum-Master, den soll es auch weiterhin geben, weil Organisationen es gewohnt sind, in Rollen zu denken. Das ist gar kein Widerspruch. Der Scrum-Guide behauptet aber was anderes. Also wenn ich an Position 60 stehe und mir die Artikel davor angucke und da steht was von Methode und da steht was von Rolle und da steht was von Meeting, denke ich mir, okay, ihr habt dieses Ding.
Die schreiben halt einfach das, was ich hören will und nicht die Wahrheit, Michael. Das musst du dir jetzt auch mal hinter die Ohren schreiben.
Das muss ich jetzt auch mal anfangen. Genau. Da kann ich auch ChatGPT nutzen.
Ja, stimmt schon, ja.
Das bringt mich noch zum letzten Thema, bevor wir jetzt auf die Schlussgerade einbiegen. Ja. Wir sprechen jetzt nämlich schon über Qualität des Contents.
Ja.
Und da würde mich tatsächlich interessieren, Gibt es da Kennzahlen, Michael, oder ist das bei dir alles Bauchgefühl?
Es ist Bauchgefühl. Es ist tatsächlich dieses Content, kommt auch tatsächlich ja im Kontext. Ja, also wenn jetzt jemand über eine Ableitung in der, keine Ahnung, wenn jemand eine Kurvendiskussion in Mathematik schreiben würde, dann ist ganz klar, dass viele Menschen gar nicht mehr wissen, wie so eine Kurvendiskussion funktioniert. Dann werden die mit dem Artikel nichts anfangen. Der kann ganz großartig sein, weil er endlich mal Kurvendiskussion gut erklärt. Aber viele sagen, ich weiß nicht, ich bin ja vorher schon ausgestiegen. Also was soll in die Integralen, das weiß ich gar nicht mehr. Kurvendiskussion, war das 9. Klasse? Oh, schwierig. Bin ich weg. So, also was ist guter Content? Und der Autor oder die Autorin entscheidet halt selbst, an wen sie diesen Content richtet. Und man kann einen Einsteiger-Content schreiben für den IT-Abteilungsleiter, aber der wird möglicherweise wissen, was Clean Code ist. Der weiß es schon seit 20 Jahren. Dem brauchst du das gar nicht erklären. Aber vielleicht weiß es seine Assistentin oder sein Assistent gar nicht so genau. Und der googelt halt nach Clean Code. Und dann findet er eine gute Info. Ist schön, wenn er sie bei uns findet. Und das ist eben das, was du selbst für dich rausfinden kannst. Und das ist auch gut, was, wenn du dich orientierst, wie andere Menschen etwas schreiben. Ne? Ich persönlich, wenn ich im Thema drin bin, finde das manchmal total super, was Menschen schreiben. Und sage, was für eine großartige Perspektive. Endlich verstehe ich das mal. Und da gibt es auch im Marketing-Kontext echt viele Dinge, wo Leute sagen, keine Ahnung, start mit why, was macht sich so besonders und so. Und ich denke immer, Alleinstellungsmerkmal. T2 Informatik hat kein Alleinstellungsmerkmal. Wir entwickeln Software, wie andere auch. Und dann hat irgendjemand mal gesagt, es kommt gar nicht drauf an, was du machst, sondern wie du es machst. Und wie ist dein Alleinstellungsmerkmal? Und das ist ein Satz, wie ist dein Alleinstellungsmerkmal, nicht was. Großartig, das Konzept macht auf einmal wahnsinnig viel Sinn. Das hat noch nie jemand vorher in meinem Kontext jemals erwähnt. Und ich habe BWL studiert. Und mache seit, keine Ahnung, 30 Jahren nichts anderes. Aber eine Person hat es einfach mal in einem Gastbeitrag bei mir geschrieben. Und ich dachte, da geht mir das Herz auf. Eine ganz neue Welt. Genau so ist es. Wir haben auch Alleinstellungsmerkmale. Eben wie wir, ich zum Beispiel Marketing mache. Die meisten machen es nicht so. Ist doch cool. Hm. Und das meine ich so ein bisschen mit, es ist eine Gefühlssache. Ich kenne keine einzige Zahl, die es irgendwie ausdrücken würde. Und alle Zahlen, die ich kenne, so Verweildauern und so, das ist alles nur Mittel zum Zweck und es ist alles irreführend. Ich kann keine Ahnung, wenn ich Verweildauer, dann wäre ein 120-Minuten-Film besser als ein 90-Minuten-Film. Wie albern ist das denn? Ich kann 30 Minuten im Kaffee sitzen und kein Getränk bekommen oder 3 Kaffees in der Zeit trinken. Dann ist so entscheidend, dass ich am nächsten Tag wieder hingehe und nächste Woche wieder. Und dann sage ich, okay, die Wiederkehrrate sozusagen, die ist wichtig. Hm. Ja, genau, ich habe gute Informationen für jemanden. Bedeutet aber immer noch nicht, dass jemand bei uns Kunde wird, weil er wird erkennen, Tobias, du hast ja gesagt, guter Blog, ja, da kriege ich gute Inhalte und ich muss nie was kaufen. Ich werde nie irgendwie zwangsverheiratet. Ich muss nie ein Abo abschließen.
Stimmt.
Wie toll ist das denn?
Ich war schon hunderte Mal auf dem Blog und habe noch nie eine Dienstleistung bei T2 Informatik beauftragt und ich wüsste auch nicht,
du wirst auch nie tun,
was mich dazu treibt, das zu tun.
Ganz genau. Das ist auch vollkommen in Ordnung.
Aber was macht ihr denn da bei T2 Informatik nun ganz genau?
Oh, jetzt wird's schwierig.
Also wie macht ihr das? Vor allen Dingen.
Ja, wir machen es sehr individuell tatsächlich. Wir sind Softwareentwicklungsdienstleister tatsächlich und das geht tatsächlich auch nur individuell. Also im Sinne von Innovation ist auch tatsächlich jede Lösung eine Innovation, weil sie eben nicht von der Stange fällt und es führt.
Also wenn ich meine App hier entwickeln will, die ich hier seit Jahren nicht hinkriege, dann wärst du der Richtige mit deiner Firma.
Nee, dann werden wir dich weiterschicken, weil wir sind viel zu teuer für dich.
Ah, so. Ja. Aber ich bin reich.
Gut, aber okay, dann lass mal sprechen.
Weil ich track ja bei mir alles mit KPIs.
Du vergisst, KPIs sind echt super wichtig. Also ich kann dir nicht sagen, es also mein Gott, ohne KPIs geht gar nichts.
Du könntest mir dann so eine App bauen, die meine Marketing-KPIs trackt. Nee, aber worauf ich hinaus will, es gibt schon auch, also das, was du gesagt hast, also muss ich sagen, steht nicht im Widerspruch, finde ich jetzt. Nein, und verstehe ich auch, ganz im Gegenteil. Ich finde es sehr, sehr gut erklärt, dass dieser, also jetzt im vielleicht bevor ich den Transfer nochmal gehe, E-Commerce gibt es ja schon auch nochmal Möglichkeiten, das auch ein bisschen anders zu sehen. Also gerade wenn es mehr um diese direkten, sehr steilen Funnels, also ich mache Werbung, mache unterschiedliche Creatives, also unterschiedliche Auslagen von Werbungen, will damit direkt den Klick haben, will damit vielleicht direkt über ein Affiliate oder sogar direkt im Shop irgendeinen Kauf anreichern. Und da gehe ich ja schon auch über diese Conversion und KPIs, wie eine Werbung mich wohin führt und wie oft dann daraus konvertiert wird und wie meine Return of Invest-Geschichten sind im Performance-Marketing. Finde ich schon, also gerade im Performance-Marketing sind, was auch immer jetzt KPIs da jetzt die richtige sind, aber schon Zahlen wichtig, um das zu objektivieren.
100 Pro. 100 pro.
Oder?
Wir haben keinen Shop.
Ja.
Das ist schon eine ganz andere Situation.
Genau, aber jetzt in dem Dienstleistungsbereich natürlich auch und vor allen Dingen auch so, wie ihr das natürlich auch ganz klar interpretiert, als ich bin ein Content-Deliverer, ich möchte halt im Endeffekt Awareness erzeugen, ich brauche Aufmerksamkeit, weil ansonsten kennt in Anführungsstriche keiner, außer die mich kennen persönlich, ne, mich, ja. Möchte dauerhaft, du investierst ja auch nicht in kurzfristige Sachen, deswegen machst du ja vor allen Dingen diese Blogbeiträge, Evergreen-Content, der immer wieder eigentlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch noch in 3-4 Jahren interessant sein könnte.
Genau.
Und deswegen auch qualitativ hochwertig und qualitativ hast du auch beschrieben, definierst du unter dein Anspruch, also es muss aus meiner Sicht richtig sein und hochwertig in der Beschreibung und deswegen würdest du auch sagen, richtig vor hohem Ranking im Google. So.
Ganz genau.
Und das ist genau.
Das eine ergibt dann irgendwann mal das andere. Ne?
Genau.
Und man kann ja viele Themen auch unterschiedlich bewerten und es gibt ja auch nicht immer richtig und falsch.
Und ich glaube, das, was du da aber beschreibst, ist für mich tatsächlich der, und deswegen glaube ich, ist auch richtig, dass du davor warnst, diese KPIs völligst unbedacht und auch aus dem Kontext herauszuziehen oder überhaupt nur auf eine KPI sich zu stürzen. Also diese Warnung und auch dieses, was du da beschreibst, ist total richtig, weil das Grundprinzip ist im Marketing und gerade im Content-Marketing, so wie du es machst, ist darum, qualitativ hochwertigen Content zu liefern und der wird sich am Ende durchsetzen, egal welche KPI.
Das hoffe ich auch.
Ja, das hoffen wir natürlich irgendwo alle, dass am Ende natürlich hier und da immer kurzfristig Leute gibt, die alle 150 Downloads machen oder halt eben lieber an der kurzen, dummen Antwort interessiert sind als an der langen, richtigen. Ja, so denke ich es jetzt mal provokativ, ja. Werden wir immer haben.
Ja.
Aber du hast es auch vorhin in einem Beisatz gesagt, ihr habt glücklicherweise nicht den Zwang irgendwie in der Form und könnt wollt auch mit solchen Leuten dann auch gar nicht zusammenarbeiten. Ne? Sondern das ist ja, da bleiben ja dann auch bei euch im Netz genau die, wo ihr sagt, Mensch, das sind auch genau die richtigen Kunden und dementsprechend ist dein Ansatz wahrscheinlich auch genau der richtige.
Ich hoffe, dass es tatsächlich der richtige ist und es gibt auch bei uns im, sozusagen als Dienstleistung auch keine, wie gesagt, keine Abkürzung.
Mhm.
Wir müssen da den Kunden verstehen. Wenn wir den Kunden nicht verstehen, können wir keine gute Software bauen und Kunden zu verstehen ist gar nicht so leicht. Aber nur ein Beispiel, weil du ja, gerade E-Commerce gesagt hast. Ich habe vor kurzem einen Schuh bestellt. Ich
ja.
trage gerne Sportschuhe, einen Schuh einer Marke, einen Herzog und Aurach. Und habe einen Newsletter bekommen, bin dann in irgendeinem Club, habe also einen Newsletter bekommen, den ich morgens im Bett neben meiner Frau sitzend, Tee trinkend gelesen habe. Oh, ein schöner Schuh. Und habe den in den Warenkorb gepackt, ein Schuh für meine Frau. So weit, so gut. Dann musste ich mich aber anmelden. Anmelden auf dem Handy hat nicht geklappt. Es klappt nicht. Es gibt ja nicht mein Passwort, das ist 100% mein Passwort. Hat nicht geklappt. So drehe ich mich zu meiner Frau um und sage, okay, ist nicht so schlimm, die schreiben mir in 10 Stunden eine Nachricht, da ist noch ein Produkt in ihrem Warenkorb, wollen sie das nicht kaufen. In 10 Stunden bin ich im Büro, alles ganz easy. Okay, ich fahre also ins Büro, von wegen 10 Stunden. 50 Minuten später hatte ich diesen Reminder in meinem Postfach, Herr Schenkel, da haben Sie noch was in Ihrem Warenkorb. Ich gehe auf die Anmeldung, auf meinem Desktop funktioniert's. Es hat sich das Passwort gemerkt, ich bin drin, ich kaufe diesen Schuh. Jetzt, also alles, wie es so sein soll. Ne? Also es Stand der Technik, diese Reminder, alles gut. Aber was macht diese Firma mit diesen Streifen? was macht die daraus? Sagt ihr jetzt, es hat sich gelohnt, dass wir diesen Reminder geschickt haben? Vermutlich wird sie das sagen. Fragt ihr sich, warum ich das Ding nicht gleich auf dem Handy gekauft habe? Vermutlich nicht. Und ich habe es auf dem Handy nicht gekauft, weil ich mich nicht einloggen konnte. Der Einlog-Prozess auf dem Handy hat nicht funktioniert. Also die Experience war richtig mau.
Ja, die Auflösung der Komplexität eines tatsächlichen Customer Journey wird solche KPIs in Sicherheit. Und das ist ja auch genau der Fehler der Missinterpretation.
Das ist immer dieser Graubereich.
Genau.
Genau. Und das ist halt genau, du kannst dir das anschauen und das geht dann halt immer so weiter. Der Schuh wurde geliefert, ich wurde gefragt, wie er mir denn passt. Ich habe 5 Schuhgrößen mehr als meine Frau. Das hätten die wissen können, weil ich schon häufiger bei den Schuh gekauft habe.
Ja, vielleicht sind da deine Füße geschrumpft. Ja.
Mir passt er nicht, aber ich finde ihn schön.
Genau, so ungefähr. Dann habe ich den, es geht ja weiter. Ne? Ich habe den Schuh, er hat meiner Frau auch nicht gepasst.
Ja.
Ich habe den Schuh also zurückgeschickt. Ich wurde aufgefordert, nochmal Feedback zu geben. Aber der Schuh war doch längst in deren System zurückgeschickt. Aber das hat die Automatisierung eben nicht mitbekommen.
Nicht mitbekommen.
So, und das kannst du alles machen. Ne? Du kannst dann sagen, reagiert jemand auf die Automatisierung, hat er jetzt Feedback gegeben? Und dann irgendwann mal wirst du wieder gefragt. Und dann sagst du, Feedback zur Situation, was die gar nicht wollen, ist Feedback. Was die wollen, ist, sie wollen ganz viele Daten über mich sammeln. Kann ich ja verstehen. Muss ich ja nicht mitmachen als Marketingmensch. Aber alles initiiert im Endeffekt, weil ich am Anfang die Bestellung aus dem Handy im Schlafzimmer sitzend nicht auslösen konnte.
Mhm.
Naja, was machst du aus dieser Information? Und das ist meine ganze Kritik an der Sache. Du kannst diese ganzen Daten erheben, du kannst diese Metriken für dich definieren. Wie du vorher schon mal gesagt hast, Peter, nicht nur eine idealerweise, sondern mehrere, so im Gesamtkontext, und versuche nicht die Metriken zu optimieren. Versuche deine Dienstleistung zu optimieren. Versuche sie besser zu verstehen. Verstehe den Kunden besser in seiner Situation.
Hm.
Wenn du dich daran abarbeitest, dann wird dein Produkt besser, dann wird deine Dienstleistung besser, dann werden alle zufriedener. Das ist das, wie du das messen kannst. Das ist,
ja.
Mess es, wenn du kannst.
Und, das stimmt.
Und Tobias hat ja gesagt, wie misst du denn die Qualität eines Blogartikels? Wenn ich eine Kennzahl hätte, würde sie messen.
Ich habe schon zu Markttragekosten und so ein bisschen wie du hänge ich ja auch in einem kleinen Dilemma, obwohl ich da auch dir recht gebe, am Ende ist irgendwann auch mal Schluss, sich auf diese Zahlen zu stürzen und da irgendwas, ich sag mal, blind zu optimieren, schon gar nicht nur die Zahl. Aber ich habe auch zu Markttragekosten, ich kann noch so gut sein in meinem Produkt, also ich bin ganz stolz auf das, was wir da in den letzten Jahren entwickelt haben. Wir haben super Erfolge, ich kann mit Sicherheit sagen, also fand das ganz gut, wie du es beschrieben hast, was ist mein USP? Da habe ich mir total schwer getan, das zu formulieren. Aber wie ich es mache, ist mein USP. Weil ich halt mit meinem Partner da auch extreme Erfolge beim Kunden mache. Auch wir, Tobias, haben immer super Feedback. Aber wie transportierst du das? Ne? Das so, und jetzt haben wir auch in einer gewissen Phase da, in Anführungsstrichen zumindest mal, um dieses Henne-Ei-Problem zu lösen, bis mich irgendwann mal genug Leute kennen, Spaß haben, merken, Mensch, das ist nicht nur ein Typ, der ein Podcast-Mikrofon quatscht, sondern der hat ja richtig was auf dem Kasten und das ist macht nicht nur Spaß, sondern der Return of Invest ist auch mega, ja, obwohl jetzt, ob in den Entscheidungsworkshops oder in meinen Cost-Down-Themen und so weiter und so fort, da habe ich ja trotzdem einen Weg dahin. Die Leute müssen mich, und das hast du ja auch irgendwann erstmal kennen, ansonsten bin ich nicht vorhanden für sie.
Du sollst ja nicht mal deinen Blogbeitrag schreiben, Peter, dann kenne ich die halbe Welt, weil die halbe Welt liest ja T2-Informatik.
Ja, ja, das stimmt schon, aber Michael würde ja nicht 2000 Blogartikel haben, wenn es nur einer reicht. So, ja. Deswegen, ja. Es geht ja schon da, dass das Netz und auch die Maschigkeit, und dann muss doch der Richtige da sein. Oder? Um irgendwann zumindest genug auf dem Tisch zu stehen haben, also ich brauche jetzt auch hier keinen Amazon-Gründen, muss man einen gewissen Schirm aufspannen. Ich habe es ja auch, ob es jetzt bei LinkedIn ist oder so, natürlich arbeite ich da auch da. Ich möchte natürlich auch dort eine Sichtbarkeit haben, dass die Leute merken, okay, der Typ, der redet über die und die Themen, der ist vielleicht nicht ganz blöd, den mag ich auch noch sympathisch. Wenn ich mal ein Thema habe, rufe ich den mal an. Natürlich ist das auch mein Wunsch. Und das fällt mir aber auch leicht, weil ich gerne über diese Themen rede. So, ne? Aber natürlich ist es auch ein Teil meines Business. Ist ja normal. Und dann schaue ich natürlich, wie verhalten sich auch gewisse Metriken. Und dann ist es für mich auch so, dass ich sage, naja, wenn ich aber meine Kunden anspreche, meine Nische, dann lebe ich halt natürlich, dass dann sage ich nicht, nur weil ich da 1000 Impressions habe oder 500, das ist jetzt schlecht. Das ist nur mental, muss ich mir natürlich, wenn ich natürlich,
genau.
Was habe ich jetzt letztens über Homeoffice geschrieben, dass auf einmal geht das Ding da so durch die Decke oder sowas. Ja, aber das ist natürlich ein Thema, mit kann sich jeder auseinandersetzen, so, ne?
Genau.
Das muss man natürlich dann wissen.
Genau. Ich bin sofort super dabei und alle diese Plattformen haben natürlich auch ihr Eigenleben etc. Du hast jetzt LinkedIn ja erwähnt, da bin ich auch einigermaßen aktiv. Ich finde es dann immer nur schwierig, wenn ich zum Beispiel, ich habe diese Wissensseiten und die Wissensseiten kann ich ja optimieren, auch über Wissen von anderen Menschen. Ne? Also es ist ja schön, ich bekomme einen Impuls und sage, hey, den habe ich gar nicht bei mir auf der Seite, ist eigentlich schön, den denke ich mal ein bisschen weiter, den nehme ich mal und arbeite irgendwie rum.
Mhm.
Das habe ich jetzt schön beschrieben, man kann also Inhalte klauen, wenn man so möchte. Ich würde es nicht abschreiben, aber diesen Impuls würde ich auf jeden Fall benutzen. So, und das habe ich jetzt letzte Woche, gab einen super Beitrag über OKR und 6 Dinge, die wirklich ganz regelmäßig schief gehen. Naja, dummerweise finde ich ihn halt nicht wieder.
Hm.
Ich finde ihn nicht wieder. Egal, was ich tue, ich finde ihn nicht wieder. Ich habe ihn geliked, weil früher einfach konntest du gelikte Beiträge finden. Geht aber jetzt nicht mehr. Er ist weg.
Was? Geht nicht mehr?
Doch. Nee.
Doch. Du musst. Kannst du deine eigenen
Reactions?
Ja, habe ich probiert.
Echt krass.
Können wir nachher nochmal besprechen oder so. Aber ich finde ihn nicht mehr, weil es ist so ein cooler Beitrag gewesen. Ich habe ihn gelesen und dachte,
what? Hast du ihn nicht gespeichert, nicht auf die Glocke gedrückt?
Nein,
sag ich jedes Mal.
Normalerweise mache ich das, aber die Speicherliste ist schon so lang. Ja. Hätte ich es mal gemacht, ich Idiot.
Aber so Leute, Transfer, bevor jetzt irgendwas hier.
Oh Gott. Ja, transformiert
mal. Super, aber das ist ein Thema. Da könnte man noch weitermachen. Aber gehen wir mal einen Transfer. Ich mache mal meinen Transfer als erstes.
Ja, genau. Fang mal.
Also, gelernt habe ich definitiv, und das ist total klar und eindeutig, da möchte ich auch nochmal unterstreichen, dass, was du gesagt hast, Michael, eine KPI ohne den Kontext ist nichts wert. So, das ist das, was ich, also ist, hoffentlich habe ich das auch so richtig verstanden.
Ja.
So, und das heißt, auch nicht jede Zahl ist eine KPI. Das ist auch klar. Und man muss sich halt überlegen, welche KPI ist im Endeffekt für einen relevant und welche Indikatoren vielleicht führen wiederum dazu, dass man verstehen kann, wie ein Kunde, wie ein Produkt performt, wie auch immer, wie ein Kunde sucht. Also die Interpretation ist entscheidend und das Verständnis daraus. Und was ich immer noch interessant finde, ist auch zu überlegen, welche KPIs oder überhaupt KPIs bei welchem Ansatz vom Marketing. Also dass sich das auch total unterscheiden kann. Also nicht Impressions unbedingt relevant, wenn ich Content machen will und eine Marke aufbauen muss oder weiß ich was. Wenn ich vielleicht im E-Commerce-Bereich bin, ist es eine andere Sache. Und selbst dann, es muss immer interpretationsfähig sein und eine KPI ohne ihre Geschichte sollte ich in Frage stellen. Und das Letzte, was ich auch gelernt habe, ist, man muss ja, um diese KPIs zu entwickeln, zu tracken und auch vielleicht zu interpretieren, viel Arbeit reinstecken, ob man nicht diese Arbeit lieber in guten Content allokiert. Also, dass man seine Ressourcen, aber die Frage ist wirklich eine sehr berechtigte Frage. Am wann mache ich eigentlich Prozesspflege, anstatt eigentlich das zu machen, was ich machen möchte, nämlich meinen Kunden glücklich oder vielleicht auch Wert für meinen zukünftigen Kunden zu liefern. Also, wie sind da meine Ressourcenallokationen und wie kann ich da eventuell aufpassen, dass ich mir da nicht einen riesen Wasserkopf aufbaue, der irgendwas und tausend Sachen und sich selbst positiv trackt, anstatt eigentlich das zu machen, was immer gut ist, über das zu schreiben, was man kann, das zu schreiben, was seinem Kunden hilft und damit einfach versuchen, langfristig nachhaltig erfolgreich zu sein. Das wäre so ein bisschen meine Learnings. Tobias.
Drei Dinge. Nummer eins, Michael hat in der Schnellfragerunde gesagt, er entscheidet Kopf und ich habe aber ganz viele Bauchentscheidungen gesehen. Fand ich sehr spannend. Nummer zwei, ich fand diesen Aspekt, Google hat die Spielregeln geändert, finde ich mega zum Thema Entscheidungen. Und da denke ich an unsere Folge 34 mit der Normalitätsverzerrung. Ich glaube, da laufen ganz viele Unternehmen laufen da rein. Die gehen davon aus, dass Spielregel immer noch die gleiche Spielregel ist. Haben da eine KPI oder haben da Kennzahlen für diese Spielregel und treffen ihre Entscheidung basierend auf dieser Kennzahl, die auf einer Spielregel basiert und haben 0,0 mitgekriegt, dass diese Spielregel längst geändert ist, außerhalb ihrer vier Wände. Ja. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ändern sich, glaube ich, aktuell so viele Spielregeln da draußen. Ich glaube, also man müsste mal so einen richtigen KPI-Putz machen, wo wir mal wirklich alle KPI, die zu Entscheidungen irgendwie auf den Entscheidungen basieren, ja, mal durchgeht und muss sich überlegen, okay, also warum haben wir diese KPI, auf welcher Spielregel basiert die und ist diese Spielregel überhaupt noch relevant? Also das ist für mich so das Nummer eins Takeaway, würde ich sagen. Und Nummer zwei, ich bin ja auch eher der Bauch hier oft in der Folge und mit Zahlen habe ich es auch nicht so. Also bevor ich irgendwie mit Zahlen entscheide, lasse ich lieber nochmal einen Würfel oder einen Zufall entscheiden. Aber eins nehme ich trotzdem nochmal mit, das Thema Entscheiden basierend auf Zahlen, nämlich wie Michael seine Zeit priorisiert. Zu sagen, okay, ich habe so Standards, ich habe zwei Gastbeiträge und einen eigenen Beitrag und den Rest macht so ein Stück weit der Bauch oder mein Gefühl. Ich finde diese Kombi, finde ich irgendwie, da würde ich mal ein bisschen drauf rumdenken, ob das auch für mich so ein Modus ist, wo ich sage, okay, ich habe irgendwie gewisse Kennzahlen, ich weiß gar nicht, ob man Kennzahlen dazu sagt, aber gewisse Größen.
Richtgrößen
und den Rest macht dann ein Gefühl. Also ich finde es für Priorisierung, ich glaube, das könnte gut in meinen Priorisierungswerkzeugkasten noch dazu kommen.
Das ist ja prinzipiell ähnlich auch für das, was wir so ein bisschen stehen. Wir stehen ja nicht für diesen strukturierten oder ich nenne es mal für diesen festen, in Stein gemeißelten Entscheidungsprozess, sondern wir sprechen ja auch oft über Prinzipien, ja, über Leitlinien vielleicht, je nachdem, auch welcher Kontext ist. Wenn es ein bisschen vielleicht mehr repetitiv ist, kann man auch über mal einen Prozess über nachdenken, aber wie du schon sagst, dann ändern sich die Spielregeln und dann, aber diese Prinzipien und hier, Prinzipien haben auch im Endeffekt Richtlinien, ja, also wonach richte ich mich und dann wird individuell nach dem Kontext eben auch entschieden, ob ich das heute so machen will oder morgen und was ich glaube immer oder was ich vielleicht, warum ich mich schwer lösen kann von dem Thema KPI, bin ich auch ganz klar, ist, ich weiß halt oft genug, wie sehr ich mich selbst auch gerne täusche. Und ich suche mir schon gerne hier und da mal eine objektivierte Quantifizierungsgröße oder irgendeine Größe, die mir Hilfestellung gibt, in meiner Reflexion nicht alles mir, ich sag mal, positiv zu verzehren. Und das tue ich auch in meiner Arbeit ganz oft. Und dennoch ist aber eben das auch sehr schwer, manchmal die richtige Größe zu finden. Ne? Michael,
darf
hast
ich
du auch
noch
was?
Ein Fazit bringen?
Ja, das war die Frage an dich. Ist immer sehr schwer zu Wort zu kommen, wenn ich dabei bin im Podcast. So, dass
okay. Ja, also, das ist auch so eine KPI bei uns, das, die der Peter immer eine, anführen will.
Ganz eindeutig. Also die meine Minutenzahl, die ich rede.
Deswegen haben wir uns ja Eder dazu geholt, dass ich nicht auf dem letzten Platz bei der Redezeit stehe.
Ja, wir korrelieren uns das auch hin. Ne? Also unsere Podcast-Folgen steigen mit meiner mit meinem Gesprächsanteil. So, das ist für uns Qualität. Tobias sieht das nicht so. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. So.
Mein Bauch sagt was anderes, aber es tut nichts zur Sache. Wir hören mal, was Michael aus der Folge mitnimmt oder uns noch mitgeben will.
Genau. Peter, du hast es gerade nochmal so schön gesagt, und ich tue mich weiterhin schwer. Ich finde diese Orientierung an Zahlen, welche Bedeutung sie auch immer haben mögen, nach wie vor auch interessant. Ich habe mich ja lange daran orientiert. Mhm. Auch aus dem Grund natürlich. Aber wenn du zum Beispiel Qualität mit nicht gleichsetzt, aber ableiten würdest auf eine Verweildauer auf einer Website, dann kann ich dir sagen, musst du ein Video einbinden. Hm. Ein Video einbinden, das 5 Minuten läuft. Hey, auf einmal Leute mögen Bewegtbilder. Das ist total spannend. Die mögen vielleicht gar nicht, was du sagst, aber sie mögen Bewegtbilder. Na toll, schon hast du diese Zahlen da oben getrieben. Aber ob du dein Ziel erreicht hast, ist total irrelevant. Also das ist ganz was anderes. Das weißt du, kannst du gar nicht erkennen. Du kannst sagen, okay, das Video wurde gestoppt. Ja, aber vielleicht wurde es gestoppt, weil die Leute sehen, oh, der spricht jetzt 10 Minuten. 10 Minuten habe ich gar nicht. Ich habe 3 Minuten. Will ich gar nicht anhören. Also die Ableitung dieser Werte dann ist wahnsinnig schwierig. Mhm. Du hast auch ein schönes Ding gesagt, weil wir kurz am Ende nochmal auf E-Commerce kamen. Man muss, glaube ich, tatsächlich auch sein Setting berücksichtigen. Ich habe tatsächlich aus unserem Setting gesprochen. Wir haben keinen E-Commerce-Ansatz. Mhm. Wir haben keinen Toolshop. Wir kannst nicht uns 3 Tage buchen für irgendetwas. Das gibt es alles nicht. Wir haben keinen Productized Services in irgendeiner Form. All das nicht. Deswegen gibt es keinen Toolshop. Deswegen machen wir kein Toolshop-Marketing, sozusagen E-Commerce-Marketing. Das gibt es alles nicht. Ich spreche tatsächlich nur über, Anführungszeichen, normales Content-Marketing im Sinne von Textinformationen in einem Blog oder Wissenshappen und natürlich dann auch in der eigenen Dienstleistungsbeschreibung. Das sollte man tatsächlich berücksichtigen. Und dann ist es etwas, und da bin ich bei euch beiden, natürlich ändern sich Spielregeln. Und um mit Spielregeln umgehen zu können, musst du das Spiel erstmal in einer gewissen Art und Weise spielen. Du musst Erfahrungen sammeln. Ich würde jetzt niemanden raten, hör auf mit diesen Kennzahlen. Wer bin ich, das kann ich mir gar nicht rausnehmen. Ich würde auch niemanden raten, mach mal Blog-Marketing. Das ist verdammt schwierig. Und was ich aber feststelle, ist, wenn Menschen mit Blog-Marketing anfangen, dann gucken sie natürlich, wie viele Leute haben schon Artikel gelesen. Und die Zahlen sind erschreckend. Jede Firma produziert jeden Tag Inhalt. Es gibt jetzt schon zu viel Inhalt. Und jetzt kommst du und schreibst auch noch deinen Senf zu X oder Y. Ja, wer soll das denn lesen? Das lesen 3 Fans von dir. Deine Freundin, dein Freund und dein Nachbar. Ja, und in 2 Wochen lesen sie es nicht mehr, weil sie jetzt verstanden haben, was du schreiben möchtest. Also das Aufbauen von Reichweite.
Die Höflichkeit ist vorbei.
Die Höflichkeit ist vorbei, ja. Und sie wissen ja, es wird gar nicht mehr getrackt. Also ich habe auch eine Freundin bei mir im Newsletter, die hat immer Sorge, dass ich auf den Newsletter anspreche, weil sie ihn einfach schon seit einem Jahr lang nicht mehr liest. Irgendwann mal schon weiß es raus, weil es bringt mir gar nichts, dass sie in dem Verteiler ist. Also es muss kein schlechtes Gefühl haben und mir ist es auch egal, ob sie ihn liest oder nicht. Das ist ihre Entscheidung. Aber man nutzt diese Kennzahlen gar nicht mal im positiven Sinne. Was ich empfehlen würde ist, vergleich dich mit deinen eigenen Zahlen. Guck nicht, was andere machen. Wenn du da eine Tendenz erkennst und sagst, okay, jetzt habe ich eine gewisse Reichweite aufgebaut. Die kriegst du nicht mit 1 oder 2 Artikeln. Die kriegst du mal kurzfristig auf LinkedIn, aber dann in dem Moment bist du schon wieder vergessen. Ja. Aber auf einer Webseite musst du das Monate, vielleicht jahrelang aufbauen tatsächlich. Und das ist ein großes Investment. Und da musst du eine Entscheidung treffen. Ist das eine Option? Oder wäre möglicherweise, darüber haben wir heute überhaupt nicht gesprochen, ist viel besser, wenn du Werbung schaltest. Ja, du kriegst einfach durch Einwurf von Geldeinheiten Besucher auf die Seite. Ist doch super. Du musst gar nicht organisch ranken, weil du würdest es möglicherweise eh nicht schaffen. Du sagst, ich kürze ab, ich mal mit Geld. Total legitim. Probiere es. Und finde für dich, je nach Kontext, deinen Ansatz. Alles nur zu machen, weil es andere machen, wird dich zu nichts führen. Du musst gar nicht, also USP sein auf dieser Ebene, aber du musst dich mit deiner Situation auseinandersetzen. Und dann kannst du auch Kennzahlen nutzen und sagen, okay, das war jetzt so. Und warum hat der Artikel, keine Ahnung, Verweildauer von 3 Minuten gehabt und der eine von 6? Das sieht so ähnlich aus, das gucke ich mir mal an. Oh, da habe ich ja eine Infografik drin, da habe ich keine Infografik. Ha, vielleicht sind Infografiken ganz gut. Und dann wirst du aber nicht anfangen, Infografiken zu erstellen, um Infografiken zu erstellen, sondern du erkennst, oh, das passt zu manchen Themen ganz gut. Das nehmen Leute auch mit, die laden das runter. Hm, das ist doch super, oder? Da haben die was von uns mitgenommen. Und deswegen wäre mein letzter Appell auch, man sollte sozusagen mal manche Firmen, kleinere Firmen, auch in kleinen Zahlen denken. Ich hatte nicht unbewusst, oder andersrum, ich hatte bewusst am Anfang gesagt, stell dir vor, du kannst 10 Leuten helfen mit deinem Impuls. 10 Leute hören uns diesen Podcast an und denken sich, ja, das stimmt. Wie großartig ist das denn? Wir haben 10 Leute beeinflusst in ihrem Wirken, in ihrer Arbeitsweise. Wir haben ihnen, Peter, du hast am Anfang gesagt, ich möchte ja nicht nur arbeiten, ich möchte auch Freiraum haben, Freizeit haben. Genau, die lassen einfach manche Dinge weg. Jeder wird ja sagen, oh, du musst irgendwie die Buttons, wie die performen, musst dir angucken und ist ein orangener Button besser als ein grüner und wie viel dieser Call to Actions musst du haben und above the fold, den ganzen Kram. Oder du lässt es halt einfach, weil du feststellst, das ist alles wirklich nicht signifikant.
Ja, der Perfektionismus, ne, der lässt da manchmal nicht locker, aber du hast schon recht, gewisse homöopathische, ja, Themen, da kann man sich natürlich total drin verlieren, ja.
Also, von daher, machen, ausprobieren und dann klappt schon.
Ich würde sagen, bevor wir den Deckel drauf machen, Michael, hast du noch einen Tipp oder eine Lieblingssoße? Entweder zum Thema Kennzahlen und oder Entscheidungen oder auch was ganz anderes.
Ich würde euch mal empfehlen, euren Podcast zu hören. Hey, ist in sich selbstreferenziell. Tatsächlich zu Kennzahlen habe ich keinen Tipp. Zum Thema Marketing hätte ich immer einen. Alle Bücher von Jonah Berger lesen. Das ist ein US-Professor, der Marketing einfach mal aus einer ganz anderen individuellen Perspektive beleuchtet und eben zeigt, dass viele Dinge miteinander in Beziehung setzen. Also wenn du jetzt zum Beispiel versuchen würdest, keine Ahnung, die Menschen dazu zu bewegen, dass sie nicht mehr rauchen, dann wird eine Kampagne gegen Rauchen eben nicht dazu führen, dass Menschen weniger rauchen, sondern es werden mehr Menschen rauchen. Möglicherweise ist die beste Kampagne, keine Kampagne gegen Rauchen zu machen. Und diese Dinge mal aus einer wissenschaftlich belegten Perspektive zu lesen, kann ich jedem empfehlen. Jonah Berger.
Pack mal in die Shownotes. Perfekt.
Sehr gut.
Sehr interessant. Alles klar. Vielen Dank.
Vielen Dank, Michael.
Danke auch euch.
War sehr interessant. Schön, dass du dich dem heißen Stuhl gewidmet hast. Aber das gebührt sich die Ehre, dass man da nachhakt und fragt, um auch den Gegenüber da tief zu verstehen. Und ich fand das sehr, sehr interessant und auch mal spannend und hat mich zum Nachdenken auch angeregt, mal meine KPIs, ihr habt jetzt die Gänsefüßchen nicht gesehen, meine Zahlen mal wieder zu hinterfragen und zu überlegen, auf was basiere ich mich da eigentlich und hilft mir das eigentlich oder eben kostet mir das eigentlich nur Zeit.
Siehst du, da haben wir schon 3 Leute Impulse mitgenommen, jetzt brauchen wir nur noch 7 weitere.
Da haben wir 10. Wunderbar. Danke dir, Michael. Und bis bald.
Danke euch. Bis bald. Ciao, ciao.
Jo, Tobias. Cooler Typ. Merkt man, hat Ahnung, hat sich tiefgehend damit beschäftigt. Ganz interessant. Ja, hätte man natürlich total noch ausweiten können, aber...
Ja, wir haben gar nicht über KI gesprochen. Mir wären noch 5 Fragen zu KI eingefallen.
Ja, aber mal so Blog-Marketing, Content-Marketing allgemein, da KPIs so in der Perspektive mal in Frage zu stellen, finde ich eine mutige und total interessante Perspektive. Also
ja, ich hätte auch mehr erwartet, dass da viel mehr über Kennzahlen geht, aber offensichtlich, ne, ist Kennzahlen nicht alles.
Gefällt mir, was er dazu was gesagt hat. Also muss ich sagen, hat mich doch, muss ich sagen, schlauer gemacht. Oder zumindest hat er es auf jeden Fall mal dazu angeregt, dass ich darüber nachdenke, wie man mit solchen Themen umgeht. Also ja, was ist denn als nächstes dran? Was haben wir bei uns in der Pipeline? Was für Gäste, was für Themen beschäftigen uns?
Ja, also zum ersten Mal vielleicht. Wir machen ja eigentlich jetzt viel mehr Gastfolgen. Da kommt auch unser monatlicher neuer Rhythmus entgegen, den wir jetzt seit kurzem eingeschlagen haben. Wir haben auf jeden Fall eine Gastfolge, wo wir quasi ein altes Versprechen einlösen, und zwar den Benno und den Fabian, mit denen wollen wir eine Folge machen. Bei denen waren wir im Podcast, geht viel um Wertschöpfung, sind viele im Mittelstand unterwegs.
Ja, die Primaten der Wertschöpfung nennen
die sich. Die Primaten der Wertschöpfung. Ich glaube, für alle Mittelständler, alle, die irgendwo im unternehmerischen Kontext unterwegs sind, eine extrem spannende Folge. Auch da wird es ein bisschen um KI gehen. Also das
coole Typen,
ja, genau, auf jeden Fall. Zwei absolute Brains. Da freue ich mich schon drauf.
Dann haben wir, glaube ich, in der Pipeline einen Bekannten auch von uns, den wir auch beide zumindest schon mal in der Bar auch mit kennengelernt haben.
Ja, genau, den Axel.
Den Axel, genau. Das ist jetzt auch gerade der Termin, es steht schon fast. Da geht es um, ja, ein bisschen datengetriebene, objektivierte Entscheidungsfindung im Einkauf. Hier aber ganz interessant, vielleicht auch im Bereich so Fashion.
Ja.
Ne, mal schauen, wo wir spezialisieren. Also
ich komme ja aus dem Einkauf da, das wird auch spannend für mich.
Genau, aber vielleicht im Vergleich, das wird sowieso interessant. Du ja eher mehr im Bereich, wo auch so langfristige Einkaufsthemen sind, also weil ihr habt sehr langfristige, ja, Entwicklungszyklen, bei ihm ja eher saisonell, also fast so im Jahres-Halbjahresschritt, ne?
Genau, da bin ich mal gespannt.
Ich auch, und Ansonsten, wie gesagt, wie uns manchmal, ja, wie wir Lust haben, die eine oder andere Bias-Folge vielleicht doch mal. Ich hätte auch noch mal Lust, nur eine explizite Folge, sage ich mal, zum Thema Zeitmanagement, Aufgabenpriorisierung im Office zu machen.
Ey, absolut. Ich war kürzlich an der Hochschule und habe da Eisenhower Matrix. Da haben alle geguckt. Also ich glaube, wir haben zwar schon mal eine Folge zur Priorisierung gemacht.
Aber das war ja reines Allgemein, ne? So, was gibt es überhaupt?
Genau, also da geht auf jeden Fall nochmal was. Ich glaube, das ist so ein relevantes Thema.
Und was ich auch machen würde, ist eigentlich, können wir auch mal zum Thema Ideen bewerten. Also wie bewerte ich eigentlich mit meinen Kunden Ideen in meinen Workshops? Kannst ja mal aus deiner Sicht drauf gucken. Ja. Da habe ich ja viel eigentlich aus Kahneman, um im Endeffekt Bias und Noise zu reduzieren, mit integriert. Ich jetzt doch über die Jahre schon finde, dass sehr praxistauglich funktioniert. War am Anfang vielleicht ein bisschen akademisch, aber jetzt wirklich macht mir das nicht nur Hammer Spaß, bin auch stolz drauf, können wir auch mal drüber sprechen. Kannst du vielleicht auch mal selber mal sagen, wie du bestimmte Sachen löst und wie man das integriert. Also solche eher so praxisrelevanten Themen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ansonsten gehen uns ja die Gäste auch nicht aus.
Nee, cooler Backlog. Sind wir fast schon in 2025, ne?
Ja. Oder wir haben immer mal wieder ein bisschen mehr Zeit, aber momentan muss man sagen, tingeln wir auch ein bisschen rum, was auch schön ist und lernen dann einfach die Leute wieder persönlich kennen. Also, wenn ihr die Folgen nicht verpassen wollt, dann folgt uns überall, wo es Podcasts gibt, ne, auf jeder Plattform, die ihr kennt, Spotify, Apple, Amazon, Google, Deezer. Abonniert uns dort gerne, drückt die Glocke, dass ihr keine Folge verpasst. Ja, lasst uns auch gerne eine Rezension da. Ich mag am liebsten 5 Sterne. Tobias ist das nicht ganz so wichtig, aber ich mag 5. Da hältst du die Zahl, wenn du sie nicht vergisst.
Also Kennzahl für Peter, Anzahl der 5-Sterne-Bewertungen.
Genau. Und Nachrichten und Zuschriften könnt ihr uns auch immer wieder gerne auch bei LinkedIn. Ja, unsere Profile findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidung. Zum Ende wie immer, Tobias, du und unsere Eda, oder?
Genau. Ich sag schon mal fast Tschüss. Und meine Frage an Eda: Wie entscheidet denn Eda? Basiert auf Kennzahlen oder basiert auf was entscheidet denn Eda?
Welche KPIs findet Eda interessant? Ne? Das ist wirklich mal spannend, ja, finde ich auch.
Genau, würde mich auch mal interessieren. So, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Als künstliche Intelligenz nutze ich keine spezifischen Kennzahlen, um meine Antworten zu generieren. Meine Entscheidungen basieren auf Algorithmen, Daten und Mustererkennung. Ich analysiere den Kontext der Anfrage, die verfügbaren Informationen und die Struktur der Frage, um eine relevante und hilfreiche Antwort zu formulieren. Bei meiner Entwicklung wurden aber verschiedene Kennzahlen genutzt, um meine Leistung und Effektivität zu bewerten. Bis zum nächsten Mal. Eda.